Also für mich schwingt mit, wenn ich die Macht habe, habe ich auch die Macht über jemanden, über etwas. Das heißt, jemand anderes hat nicht so viel Macht.
Das ist das, was in unseren Köpfen herumgeistert. Und das ist aber falsch. Jetzt sage ich ganz große Worte, aber am Ende des Tages ist das auch nicht verantwortungsvoll, Macht nur so zu konnotieren und zu sagen, ich will nichts mit Macht zu tun haben. Und dann sprechen wir aber wieder von Ohnmacht. Wie, warum kann ich nicht Grenzen ziehen, bitte? Warum kann ich nicht zu einem Chef sagen, nein, so nicht. Ich verlasse jetzt verdammt nochmal diesen Raum.
Bevor es losgeht, habe ich noch etwas für dich. Wir veranstalten wieder ein kostenloses Online-Training. Wann ist das Richtige für dich? Vielleicht erkennst du dich hier drin wieder. Du verdienst eigentlich gut, aber am Ende des Monats ist dein Kontostand trotzdem wieder bei Null. Du möchtest sparen, aber hast immer wieder das Gefühl, du müsstest dafür jeden Cent zweimal umdrehen und nur noch verzichten. Oder du hast bereits mit dem Sparen angefangen, musst dir aber immer wieder Geld von deinem Sparkonto am Monatsende auf dein Girokonto zurücküberweisen, um laufende Kosten zu decken. Dann habe ich zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, dass du bis hierhin mit deinem Sparvorhaben ja gescheitert bist, in Anführungsstrichen, liegt wirklich nicht an dir. Und zweitens, du bekommst jetzt die Gelegenheit, es besser zu machen, und zwar mit meinem 0-Euro-Online-Training. Das geht vom 25. August bis zum 28. August. Wie kannst du teilnehmen? Du meldest dich an unter madammoneypenny.de/training-sparen. Es findet an 4 Tagen hintereinander folgenden Tagen statt und du suchst dir einfach die passende Uhrzeit aus. Das Training findet immer jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr statt. Worum geht es in dem Online-Training? Du lernst darin, wie du dir endlich solide Ersparnisse aufbaust, ohne ständig zu verzichten oder dir doch am Monatsende wieder Geld von deinem Sparkonto zurücküberweisen zu müssen. Ich zeige dir in dem Online-Training, wie du mehrere tausend Euro ansparen kannst, ohne Verzicht, vor allem ohne Jojo-Effekt, also wirklich nachhaltig und ohne übermäßig viel Disziplin. Du lernst also, wie du mit Leichtigkeit ab sofort sparen kannst, ohne dieses unangenehme Gefühl von Verzicht die ganze Zeit zu spüren. Du lernst, wie du jeden Monat nachhaltig Ersparnisse aufbaust, ohne super diszipliniert sein zu müssen. Und du sorgst dafür, dass dein Kontostand kontinuierlich wächst, also kein Jojo-Effekt rauf, runter, ohne dich auch ausgeschlossen zu fühlen. Manchmal denkt man, ach, jetzt darf ich gar nicht mehr ins Kino gehen und gar nicht mehr feiern gehen. Das stimmt einfach nicht. Plus, ich schenke dir obendrauf in dem Online-Training exklusive Boni, und zwar erstens meine erprobte Checkliste mit wirklich 11 Hands-on-Strategien für nachhaltiges Sparen. Und du bekommst auch meine 3 größten Geldfehler mit dazu. Zweitens, die Chance auf ein Geschenk im Wert von mehreren 100 Euro. Also, wir befinden uns jetzt im August 2025. Mehr als die Hälfte dieses Jahres ist bereits vorbei. Und ich weiß, dass viele von euch sich vorgenommen haben, 2025 endlich zum Finanzjahr zu machen. Und die gute Nachricht ist ja, du hast noch Zeit. Ja, du kannst 2025 immer noch zu deinem Finanzjahr machen und es noch retten. Aber du solltest wirklich dann jetzt so langsam mal loslegen. Denn niemand außer dir wird diese Arbeit für dich tun. Das musst du schon selber machen. Also, wenn du endlich mehrere tausend Euro nachhaltig ansparen möchtest und vor allem dir auch ein System etablieren möchtest, das dich trägt und mit dem es gar nicht möglich ist zu scheitern, dann melde dich einfach für mein kostenloses Online-Training an. Alles, was du tun musst, ist, geh auf madammoneypenny.de/training-sparen. Link findest du auch hier drunter und überall sowieso. Such dir deinen Wunschtermin aus und hol dir einfach dieses geballte Wissen und konkrete Handlungsimpulse ab und sicher dir natürlich obendrein auch noch meine Boni am besten. Also sei dabei, ich freue mich auf dich. Klick auf madammoneypenny.de/training-sparen. Da kommst du dann direkt zur Anmeldung. Ich freue mich sehr auf dich. Und nochmal wichtig, das Ganze gilt nur vom 25. August bis zum 28. August. Und das ist ja schon sehr, sehr bald. Also jetzt Platz sichern und dabei sein.
Salut ihr Moneypennys und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. Diesmal mit Fatma Eroy-Kilic. Sie ist Kommunikationstrainerin und Coachin mit Fokus auf Leadership. Und sie ist auch Mentorin. Und wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das eher selten mit Frauen assoziiert wird, nämlich Macht. Vielen von uns stößt dieser Begriff vielleicht unangenehm auf, denn Macht hat nicht nur, aber besonders bei Frauen ein Imageproblem. Fatma und ich sprechen darüber, was Macht eigentlich ist, warum wir Frauen uns mit dem Begriff Ohnmacht ja besser identifizieren können als mit dem Begriff Macht um warum Fatma ihre Coaches immer erst ein grünes Herz um das Wort Macht malen lässt. Warum viele Frauen ganz selbstverständlich viel Verantwortung im Job tragen, aber sich niemals als mächtig bezeichnen würden. Außerdem sprechen wir darüber, wie das Drei-Ebenen-Modell dir helfen kann zu verstehen, wo sich dein Handlungsspielraum wirklich befindet und warum Geld nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern ein echter Hebel für Gestaltung, Teilnahme und Einfluss. Und am Ende gibt Fatma uns netterweise auch noch 6 sehr konkrete Tipps für eine machtvolle Kommunikation. Zum Beispiel Weichmacher und Entschuldigungen streichen. Also wenn du mit dem Begriff Macht noch ein bisschen haderst, wie viele von uns, ich wahrscheinlich auch, vielleicht eher unangenehm sich für dich anfühlt oder sogar falsch anfühlt, dann ist das hier der Wink mit dem Zaunpfahl, dass jetzt der Moment ist, genauer hinzuschauen. Diese Folge hilft dir dabei. Fatma ist sehr ehrlich, konkret und auch sehr bestärkend, wie ich finde. Und ich verspreche dir, nach dieser Folge wirst du deine ganz persönliche Macht neu betrachten. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Madame Money Penny Meets mit Fatma.
Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Fatma. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir zu sprechen. Hi.
Hi, sehr gerne bin ich dabei und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Fatma, dein Thema ist ja Macht. Und ich beschäftige mich ja gerade auch sehr viel mit dieser aktuellen Krisensituation, in der wir stecken, mit finanzieller Resilienz und so weiter. Und da komme ich auch immer wieder an das Thema Macht. Ich finde unweigerlich, ich meine, wenn man sich mit Geld beschäftigt, ja sowieso, ne? Aber wenn man sich auch mit, ich sag mal, Ungerechtigkeiten beschäftigt, mit einer vielleicht Machtasymmetrie, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, weil man auch ungerecht behandelt wird quasi. Deswegen bin ich gedanklich, komme ich immer wieder auf dieses Thema Macht und ich möchte es ein bisschen besser verstehen, was Macht ist und wie sie funktioniert und wie man sich die vielleicht auch ja zurückholen kann oder überhaupt sehr holen gerne. Kann. Ja, wie dieses System funktioniert. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, so nach deiner Definition, was ist denn eigentlich Macht?
Macht ist ein Begriff, mit dem ich mich unbewusst wahrscheinlich schon seit meiner Teenagerzeit beschäftigt habe, aber bewusst wirklich erst in meinem späteren Erwachsenenalter, also jetzt nicht mit 21, aber doch ab meinen 30ern. Und Macht ist für mich sehr viel und insbesondere fällt mir immer wieder auf, was Macht nicht ist, weil gewisse Sachen in unseren Köpfen ist, was Macht darstellt, was assoziieren wir mit Macht etc. pp. Und das ist natürlich sehr stark zusammenhängend mit unserer Sozialisation, die wir in der hiesigen Gesellschaft haben. Und wenn du mich fragst, was ist Macht, dann antworte ich natürlich erstmal aus meiner Welt heraus. Macht ist für mich Verantwortung übernehmen, Macht ist Einfluss nehmen können auf gewisse Sachen in meinem Leben, aber auch in der Gesellschaft, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, weil Macht ist Einfluss. Und was ich sehr gerne mache, insbesondere wenn ich in rein weiblichen Runden arbeite, weil ich arbeite ja auch mit Männern zusammen, aber sehr häufig auch in homogen weiblichen Runden. Ich stelle immer 2, 3 Fragen und ich sage, wer trägt Verantwortung im Job? Alle melden sich. Und dann sage ich, bist du d'accord damit, Verantwortung im Job zu tragen? Fast alle melden sich. Dann höre ich auf, dann machen wir weiter und dann habe ich so ein Lieblingsdreieck von was brauche ich, um Verantwortung zu tragen? Ich brauche Einfluss, weil ohne Einfluss kann ich nichts drop. Also ich kann nichts wuppen, ich kann keine Projekte schieben, weil Projekt heißt Neuerung, Veränderung und so weiter. Und wenn ich die Runde dann soweit habe, sage ich, eigentlich brauchst du Macht, um Veränderung bringen zu können. Das heißt, als Führungskraft, als Projektmanagerin, als Product Owner, Scrum Masterin, was auch immer, veränderst du immer Sachen in deiner Verantwortung als Scrum Masterin. Und wenn du veränderst, brauchst du Einfluss. Und Einfluss ausüben kann ich nur, wenn ich Macht beanspruche. Und da verliere ich viele Hände, wenn ich sage, wer hat Macht im eigenen Job? weniger Hände. Und wenn ich dann die Frage aller Fragen stelle und sage, wer ist d'accord damit, Macht inne zu haben, mächtig zu sein, ein Verb, wovon, also was, da kriegen wir, stehen uns die Haare zu Berge, ne? Also wenn wir sagen, ich bin mächtig, habe ich ganz wenige Hände.
Bei Frauen speziell?
Frauen häufiger.
Ah, ja.
Auch viele Männer, die ich dann verliere. Aber wir Frauen sind von diesem Phänomen der Ohnmacht, sage ich mal, viel häufiger betroffen, weil unsere Sozialisation so tickt. Also wir sind so sozialisiert, dass wir nicht dieses Verb, sich zu eigen zu machen und zu sagen, ich bin eine mächtige Person in meinem Job. Wow, also hast du jemals eine Frau das sagen hören, Natascha? Ich weiß es nicht.
Nee, never.
Es gibt viel mehr Männer, die absolut kein Problem damit haben, zu sagen, in meinem Job habe ich Macht. Und, ja, brauche ich auch. Oder ich bin mächtig in meinem Job. Okay, mächtig hört sich schon gewaltig mächtig an. Aber das ist so dieses Dreieck von Verantwortung übernehmen, ja, weil wir Frauen lieben Verantwortung.
Meistens.
Wir tragen uns manchmal auch viel mehr Verantwortung auf, selbst Auferlegung, als es das braucht. Und für Verantwortung brauche ich Einfluss und für Einfluss brauche ich Macht. Und dann mache ich eine Sache, ich nehme meinen fetten grünen Stift und male ein Herz um das Wort Macht in grün, weil genau da fängt meine Arbeit an, nämlich nicht nur im Bewusstmachen, also Mindset, sondern auch zu sagen, wir konnotieren Macht jetzt neu gemeinsam für uns, nämlich positiv, ja, belastend, weil Macht ist eine Verantwortung, jegliche Verantwortung, die ich im Leben übernehme, auch wenn sie wunderschön ist, ist belastend. Insofern, also so starte ich und das ist für mich Macht. Und wenn ich sage, okay, um das komplett zu machen, fehlen noch einige Begriffe, weil Macht ist auch Zugang zu Ressourcen, soziale Zugänge, Ressourcen, da fällt natürlich auch Geld und die Finanzwelt mit rein. Macht sind auch Zugänge zu Netzwerken, das sind zum Beispiel die Machteliten in unseren Gesellschaften, die haben einfach, ich glaube, die größte Differenz ist Zugänge zu Netzwerken, ob ich mein erstes Praktikum Sonntag am Mittagstisch mit meinem Vater und seinem Kumpel geklärt kriege mit 18, ist ein Unterschied, wie wenn ich 25 Bewerbungen schreiben muss und überhaupt in meinem Kopf klären muss, wo könnte ich denn überhaupt Praktika absolvieren?
Ja,
und
ja,
das
ja.
ist ein immenser Unterschied. Das ist auch Macht.
Also, und also ja. ich bin gerade, also du hast gesagt, Verantwortung, Einfluss, Macht. Ist Macht vielleicht auch so negativ konnotiert, weil es, also für mich schwingt mit, wenn ich die Macht habe, habe ich auch die Macht über jemanden, über etwas. Das heißt, jemand anderes hat nicht so viel Macht. Ist das, was ist der Unterschied zum Beispiel zu Verantwortung? Warum hört sich Verantwortung irgendwie schöner an als Macht? Also was schwingt damit? Also Verantwortung, genau. Einfluss, Macht. Das ist für mich so, es wird eigentlich immer negativer. Ja, Verantwortung, ja, Einfluss, naja, weiß ich nicht, Macht, oh Gott.
Genau, weil Macht auch immer, also wenn wir jetzt die Verteilung zwischen uns machen könnten, ne? Weil zu zweit ist es sehr einfach und sehr, können wir ein gutes Bild zeichnen und kreieren. Ja. Und sage, je mehr Macht ich übernehme, umso mehr Macht hast du. Oder wenn ich sage, je mehr Verantwortung ich übernehme, umso mehr Verantwortung hast du. So. Macht hat natürlich auch immer mit Einschränkungen von Freiheiten anderer zu tun, insbesondere wenn wir Macht so wie ist, weil ich habe jetzt aus meiner Welt heraus so geschwafelt, ne? Das ist das Konstrukt in meinem Kopf, in meinem Leben und in meinem Wirken auch, was meine Arbeit angeht. Wenn wir aber gesamtgesellschaftlich Macht betrachten, dann ist Macht auch sehr stark konnotiert und auch verzahnt einfach mit der Begrifflichkeit Machtmissbrauch und das Einschränken der Freiheiten anderer. Das heißt, je mehr jetzt Fatma Macht vereinnahmt, weil Macht muss auch zugesprochen werden. Das heißt, wenn wir zusammen jetzt aushandeln, dass die Macht oder die Verantwortung, aber in meinem grünen Kreis Macht, ne, also Herz, positive Macht, dass ich mir das nicht an mich heranreiße, so aus deinem Tisch Kuchenstück meins größer mache, sondern dass du mir die Macht überträgst, in einem Aushandlungsprozess, das heißt, dass wir beide d'accord damit sind, und das ist ja auch nur eine Sache angehend oder einen Lebensbereich angehend. Das heißt, es kann ja im Umkehrschluss sein, dass du eine andere Sache angehend mehr Macht hast und Verantwortung trägst für mich. Guck mal, so hört sich das ganz anders an, wenn ich sage, Natascha, du übernimmst in diesem Bereich Verantwortung für mich. Mehr Verantwortung für mich. In dem anderen Lebensbereich übernehme ich mehr Verantwortung und wir sind d'accord damit. Das Wichtigste ist, dass die Beteiligten d'accord damit sind, einverstanden damit sind und nicht Macht an sich reißen. Das heißt, ich ziehe von deinem Tisch immer mehr in meine Richtung. Das wäre ohne Konsens, ohne Partizipation Macht an sich heranreißen. Und das ist rot, das ist Fett X, das ist No-Go. Das ist das, was in unseren Köpfen herumgeistert. Wenn wir an Macht denken, und das ist aber falsch, und jetzt sage ich ganz große Worte, aber am Ende des Tages ist das auch nicht verantwortungsvoll, Macht nur so zu konnotieren und zu sagen, ich will nichts mit Macht zu tun haben, weil das ist der Next Step, zu sagen, Macht, nein, mit diesem ekligen, negativen, ist mir alles viel zu bäh, will ich nichts mit zu tun haben. Und dann sprechen wir aber wieder von Ohnmacht.
Ja.
Und da kommt mein so, ich bin ein mündiger Mensch. Wie sehr habe ich den Luxus, mein Leben in Ohnmacht zu verbringen? Darf ich das überhaupt? Das ist eine ganz große Frage. Für mich ist die Antwort klar. Für mich ist das ein No-Go. Ich habe die Pflicht, ein verantwortungsbewusstes, anständiges, schönes Leben anzustreben. Für mich ist das ein No-Go. Ich kann nicht in Ohnmacht mein Leben verbringen. Dafür bin ich ja viel zu kostbar und meine Lebenszeit ist zu kostbar. Das ist das Konstrukt, was ich so im Laufe meiner 45 Jahre aufgebaut habe. Und ich bin sehr grün damit. Also ich bin ganz stark im grünen Bereich damit. Und ich muss ganz offen gestehen, ich habe mein Konstrukt immer mehr in meinem Kopf ausformuliert. In meinen Mit-30ern, wo ich sehr viele Führungskräfte explizit durch meine Arbeit kennengelernt habe und gemerkt habe, für die ist Macht gar nicht selbstverständlich, Fatma. Oder für die ist Verantwortung gar nicht selbstverständlich. Die leben schon seit 30 Jahren in ihrer Ohnmacht, benennen es aber nicht als solches, aber schimpfen über Macht. Das heißt, es war meine Verwunderung als reife, erwachsene Frau zu sagen, warum kann ich nicht Grenzen ziehen, bitte? Warum kann ich nicht zu einem Chef sagen, nein, so nicht. Ich verlasse jetzt verdammt nochmal diesen Raum. Weil viele Frauen kamen mit, aber das kann man doch nicht machen, Fatma. Das ist doch voll unanständig und so weiter, wo ich so denke, Moment, von welchem Anstand sprecht ihr?
Ja, wer ist da unanständig, wenn du falsch behandelt
wirst? Wer hat gerade wessen Grenzen überschritten? Also das musste ich mir eingestehen, dass in vielen Köpfen, in meiner Gesellschaft, Macht und Verantwortung und Selbstwert und Grenzziehung ganz anders installiert ist als in meinem Kopf. Das war mal so, oh, wow, 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 Moment, da musst du was gegen tun.
Ja.
Seitdem arbeite ich in dem Bereich, insbesondere Female Leadership, aber auch in vielen männlichen Köpfen ist das auch ähnlich, nicht in allen. Wie gesagt, die sind weniger betroffen als Frauen im Vergleich. Aber es gibt auch ganz viele Männer, die genauso sozialisiert sind und sagen, nein, das ist doch anstandslos, das kann ich doch nicht machen. Dieses starke für sich einstehen, in ihrem Kopf geixt haben vor Jahrzehnten. Deswegen arbeite ich wirklich im Bereich Leadership und Female Leadership. Und es macht mir große Freude, weil ich die Wirkung sehe. Das ist so Macht für mich. Macht, Ohnmacht, ja. Einfluss.
Es ist schon ein großes Feld, ne? Es hängt einfach so viel dran. Es hängt so viel dran und auch bei mir ist auch total Klick gemacht, als du gesagt hast, Macht und Ohnmacht. Und ich glaube, gerade bei uns Frauen, dieses Ohnmacht ist uns irgendwie näher. Es ist irgendwie, fühlt sich heimatlicher an, sage ich mal. Also dieses Ohnmachtsgefühl, das ist irgendwie, das kennt man. Also als Frau kennt man das. Kennt man dieses Ohnmachtsgefühl, kennt dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, sei es in Meetings oder sei es nachts auf der Straße allein nach Hause zu laufen und bloß zu hoffen, ja, dass man irgendwie keinem Gewaltverbrechen, ausgehend von Männern ja zum großen Teil, zum Opfer fällt. Also dieses immer so auf Eierschalen laufen, wie man das sagt. Immer so, okay.
Ich hatte gerade ein anderes Bild vor
Augen. Welches hattest du?
Auf Eiern laufen.
Ja, so, ja, genau, auf Eiern laufen. Und ja, aber ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, es hängt total mit diesem Machtmissbrauch auch zusammen. Ne? Und gerade jetzt auch, wir hatten ja kurz, bevor ich auf Record geklickt habe, auch mal ganz kurz gesprochen über so die Makrolage gerade. Trump, Musk. Also das sind ja auch gerade wieder, da werden die Machtverhältnisse ja sehr, sehr ausgespielt und ausgenutzt. Ja, also andere Präsidenten hatten auch so viel Macht wie Trump. Ja. Ne, auf dem Papier. Mhm. Aber es ist ja trotzdem, dass jetzt schon mal ein paar Mal das Wort Anstand auch gesagt, ne? Das ist trotzdem eine Sache des Anstandes und des Ziels am Ende natürlich auch. Ich meine, dass er jetzt nicht vorhat, die Demokratie irgendwie weiterzuführen, das ist, glaube ich, irgendwie jedem klar, dass er da seine ganz eigene Agenda fährt. Aber ich glaube, deswegen ist so dieser Machtbegriff gerade heute auch nochmal negativer, ja, weil ich denke, auf der einen Seite, damit will ich nichts zu tun haben, auf der anderen Seite aber auch, und jetzt bin ich gespannt auf deine Perspektive, es fällt mir jetzt gerade so ein, auf der anderen Seite, wenn ich aber immer nur sage, oh nee, Macht ist nichts für mich, Macht ist böse und so weiter, dann kann ich auch nie so ein Gegengewicht bilden, oder? Also wenn wir Frauen immer nur sagen, oh ja, nee, Macht ist für die anderen und die bösen, starken Männer und so, dann übergeben wir wahrscheinlich noch mehr Macht, als wir eigentlich eh schon haben, an diese Männer und sind sehr in diese Opferrolle gefangen, oder?
Ganz ohne Zweifel. Also meine Antwort hat mindestens zwei Dimensionen. Ja, dieses Männergehabe und back to the roots und das ist jetzt ganz groß geschrieben. Das spüren wir alle. Mhm. Und weil Trump und Musk, die machen das ja nicht heimlich oder so verhalten, sondern die machen das ja ganz stolz, leider. Ja. Aber der Unterschied ist, ich bin mir zu 100%ig sicher, dass ein Trump oder ein Musk oder sagen wir mal so diese Trumpschen Boys, sie wissen, dass sie Macht innehaben. Die haben sie sich auch in Teilen gekrallt. Ich glaube nicht, das ist da, wo ich sage, ich bin mir sicher, dass sie auch mit der Macht gleichzeitig Verantwortung übernommen haben. Und dass sie diese Verantwortung spüren. Weil bleiben wir bei unserer Metapher vorhin, ich übernehme für dich in einem Lebensbereich Verantwortung, das heißt, ich habe mehr Macht als du. Diese Verantwortung ist ja eine Last auf meinen Schultern. Mhm. Ist ja nicht so, dass Macht so la la la, ich habe Macht, la 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 la. Nee, das ist es ja nicht. Ja. Wahrhaftige Führer, Führerinnen, Leaders, Menschen, die Verantwortung übernehmen, die spüren auch diese Last. Das heißt, die Last eines, bleiben wir bei den Trumpschen Boys, wir haben ja auch jetzt einige in Europa davon, bleiben wir bei denen. Ich glaube nicht, dass sie denken, Ich fühle diese positive Last auf meinen Schultern, für meine Bevölkerung Gutes wirken leisten zu müssen.
Also, nee, nur für sich selbst.
So einen Satz hat doch Trump nicht mal
denkt er ja gar nicht, das versteht er ja gar nicht.
Könnte er gar nicht ausformulieren. Seine Sätze haben ja meistens nur 4 Wörter.
Sorry. Wovon 3 great sind.
Genau. You are a liar. 3 Wörter.
Ja, stimmt.
See you in court. 3 Wörter. Was aber nicht daherkommt, dass Trump dumm ist. Ne? Also das will ich gar nicht sagen. Den Fehler haben viele auf der Welt gemacht. Also ich bin mir sicher, Verantwortung tragen und auch die Last der Verantwortung für so viele Bürger und Bürgerinnen im eigenen Land übernommen zu haben, diese Komponente übersehen diese Menschen. Sie sind nur interessiert an der Macht. Deswegen, das ist auch unvollständige Macht. Und das ist pur Machtmissbrauch. Das ist Einschränken der Freiheiten aller anderen. Das ist Opportunismus und Machiavellismus 1000% nur eigene Vorteile und List und was weiß ich. Ne? Das ist die eine Dimension. Und jetzt will ich zurück auf, du hast gesagt, bei Ohnmacht hast du so aufgeschreckt oder dein Inneres hat geschrien und du hast gesagt, warum fühlen wir Frauen fühlen uns da teilweise ziemlich wohl und heimlich, wie zu Hause. Die ganz große Frage ist, Natascha, warum fühlen wir uns wie zu Hause?
Weil wir
es kennen. In der Sphäre des der Ohnmacht.
Ja.
Und das ist nämlich die ganz große Frage. Wenn du und ein, angenommen, hättest einen Geschäftspartner angenommen, ihr geht in den Raum, Geschäfts-Business-Meeting, und man kennt nur so, dass ihr kommt, Madame Moneypenny, aber man kennt keine Gesichter, wer ist, who's who, ne? Dein Geschäftspartner, auch wenn er dein Assistent wäre, würde in diesem Raum intuitiv automatisch als der CEO wahrgenommen werden.
Ja.
Außer vielleicht, wenn mein Laden Madame Moneypenny heißt. Machen wir da selbst mal jetzt.
Selbst dann. Kann ich mir gut
selbst
vorstellen.
Selbst dann ist das Potenzial hoch. Ja. Denn im Raum, in diesem Meetingraum, wird dem Mann, der neben dir steht, intuitiv Macht zugeschrieben, dir nicht.
Ja.
So, that's fact. Und dass das Fakt ist, das müssen wir Frauen uns bewusst machen. Jeden verdammten Nein, jeden wunderschönen Morgen müssen uns das bewusst machen, dass meine Gesellschaft, die ich liebe und in der ich lebe, in der ich wirke, mir automatisch keine Macht zuschreibt.
Ja.
Das heißt, ich muss jedes Mal gewisse Signale senden und da setzt meine Arbeit an, dass ich mächtig bin, verdammt nochmal. Und dass ich dazu stehe, dass ich Macht im Kontext von Verantwortung trage, das ist ein tieferer Case. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, aber im ersten Moment tue ich alles dafür, dass nicht fälschlicherweise mein Assistent, mein Kollege, mein Geschäftspartner, wer auch immer, die Macht zugesprochen bekommt, sondern ich. Punkt. Das ist für mich das ist die Dimension Selbstwirken. Und jetzt kommt aber die Dimension, was macht unsere Gesellschaft? Das ist nämlich genau der Punkt, meine Gesellschaft. Und wenn ich sage meine Gesellschaft, dann formuliere ich das so, weil ich das meiner Gesellschaft übel nehme, Natascha. Ich bin beleidigt, verletzt mich. Ich nehme es meiner Gesellschaft übel, dass sie mir keine Macht zuschreibt, dass sie das nicht in Frage stellt, dass wenn sie 2 erwachsene Personen in einem Business-Meeting trifft und nicht zuordnen kann, dass sie nicht sagt, wollen wir uns erst kennenlernen, sondern automatisch einfach die Macht dem Mann zuschreibt, das nehme ich meiner Gesellschaft übel. Punkt.
Ja.
Ich bin angepisst.
Da gibt es ja auch immer wieder Beispiele, auch gerade in unserem Bereich, Gespräche bei Banken, ne? Also ja. Gespräche bei Banken oder wenn es um eine Immobilienfinanzierung oder sonst irgendwas geht, Mann und Frau betreten den Raum und der Mann wird angesprochen.
Punkt.
Und wenn du als Frau reingehst, wo ist denn ihr Mann?
Ja.
Ich unterschreibe dir, ich kann doch alles unterschreiben. Also,
der Name ist, das bin ich.
Ich ja, unterschreibe das. Wirklich. Und andersrum aber auch, ne? Andersrum, also es geht. In unterschiedlichen Lebensbereichen fällt mir gerade auf. Und alles, was männlich konnotiert ist, ja, Finanzen und so weiter, da hat der Mann natürlich die Macht, logisch. Und alles, was eher weiblich konnotiert ist, Kindergarten, Schule, alles, was mit Kindern und Haushalt zu tun, das Haus an sich nicht, das bezahlt der Mann, aber Haushalt. Das ist dann wieder bei der Frau, ne? Also es wird immer die Mama angerufen, wenn das Kind in der Kita hinfällt und so. Ich kenne ja Beispiele, wo die es wirklich aktiv auch für sich entschieden haben, Pärchen, die es umgedreht haben, die gesagt haben, ich bin der Ansprechpartner für die Kita. Ja, es ist überall meine Adresse drauf und mein Name und ich bin in allen WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und es wird trotzdem die Mama angerufen. Man denkt sich so, what? Oder auch angeschrieben, teilweise dann in Briefen, dass dann doch nochmal der Vorname der Mutter rausgesucht wird und sehr geehrte Frau anstatt Herr, weil es, und man denkt so, ja, das ist, genau, das ist die Gesellschaft, das ist das Patriarchat. Und das ist dieses Machtsystem, in dem wir halt leben. Und genau wie du sagst, ne, es wird zugeschrieben und es wird automatisch zugeschrieben, weil wir so in diesen Konstrukten halt hängen.
Mhm. Und jetzt ist mir die dritte Dimension enorm wichtig, weil ich möchte beides verbinden. Mhm. Dieses selber beanspruchen, das, was mir zugeschrieben wird, oder ich sag mal so, was mein Mindset ist, was mir zugeschrieben wird. Und der nächste Gedanke ist ja wirklich, nehme ich Macht an. Also wenn wir jetzt sagen,
wir schon wollen, ja.
Genau, nehme ich Macht an. Das heißt, wenn dein Kollege als Geschäftsführer oder CEO angesprochen wird, nimmst du diese Unannehmlichkeit für dieses Gespräch in Kauf und korrigierst das maximal ganz dezent nach 10 Minuten erst. Oder sagst du, guten Tag, ich bin die Geschäftsführerin.
Mhm.
Also nimmst du Macht auch an. Angenommen, wir haben mal einen Ausnahmezustand, jemand schreibt dir Macht zu, weil diese Person Madame Moneypenny kennt und schlau ist und denkt, Madame Moneypenny dürfte doch eventuell wahrscheinlicher eine Frau sein. Und sprich dich doch als CEO an.
Mhm.
Nimmst du das dankend an oder als Selbstverständlichkeit an? Hast du den Habitus einer CEO oder machst du vielleicht deinen Assistenten größer und machst dich kleiner durch gewisse Verhaltensweisen, durch die Art deiner Kommunikation, durch deine Rhetorik etc.? Das ist die dritte Dimension. Und eine Sache muss ich unbedingt ergänzen, weil das ganz wichtig für uns ist, um dieses Konstrukt Macht zu verstehen. Warum viele Frauen in ihrer Ohnmacht lange sind, ist natürlich zu einem Teil Selbstverantwortung, aber viel größer natürlich ist es auch das Zuschreiben der Strukturen.
Mhm.
Da kann ich als Einzelne mir nicht zu viel Last ertragen, als es das die Realität abbildet, warum wir auch Macht nicht annehmen, ist stereotypisch betrachtet, und ich spreche wirklich für unsere westliche Sozialisation, ist, weil wir keine sozialen Credits dafür kriegen. Wir kriegen keine Anerkennung dafür. Wenn mein Nachbar CEO ist, dann weiß das jeder in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis oder was weiß ich was. Der kriegt Anerkennung dafür, das ist selbstverständlich, das passt ins Bild und jeder sieht ihn vielleicht noch größer im Privaten, als er ist. Wenn eine Frau CEO ist oder eine NGO leitet, die weltweit Wirkung hat, oder einfach nur selbstständig ist, wie ich, oder Arbeitgeberin ist, wie du, dann spricht man zum Beispiel im Privaten seltener darüber, ist meine Beobachtung, als das Business eines Mannes.
Es ist nicht gleichwertig sozusagen.
Es ist nicht so, die Macht wird ihm eben wie im Meetingraum eher zugesprochen
ja.
als der Frau.
Ja.
Und und wir kriegen auch kein, also der Mann wird applaudiert, bejubelt, ihm wird viel mehr Freiraum geschenkt. Es ist zum Beispiel, also in die Frage müssen wir gar nicht reingehen. Ich bin Mutter, du bist auch Mutter. Wenn du zum Beispiel als Mutter kürzer kommst, dann ist ein Vater darf das, weil der arme Mann, der arbeitet ja so viel oder der wuppt ja so viel. Und wenn eine Frau Gleiches tut, dann ist es nicht die arme Frau, die arbeitet ja so viel. Klar wird sie den Kürzeren ziehen bei ihrer Mutterschaft, sondern es heißt dann, ja, muss ja nicht so viel arbeiten. Das ist doch das arme Kind, das arme Kind. Bei dem Mann sagt niemand das arme Kind.
Nee.
Und insofern, und ich sage jetzt nicht, was richtig oder falsch ist. Ich reflektiere erstmal nur, was für eine Brille meine Gesellschaft immer noch auf hat. Und da wir keine Credits dafür kriegen, also unser Konto macht nicht so bing, 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 bing mit Erfolg und Macht und Verantwortung, aber das Konto eines Mannes macht so Sozialcredits betrachtet, nicht nur Geld, bing, 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 bing. Und wenn der Mann dann mal ein Wochenende alleine mit den Kindern verbringt, dann ist das so plus 1000.
Genau, dann ist die egal, was sie machen, sie machen einfach alles richtig, oder?
Wenn machen sie alles
arbeiten,
richtig.
Ist super,
und wir machen
wenn sie
wirklich alles
leiden.
Falsch.
Ja,
und das
ja.
ist hart. Also das ist gesellschaftlich ja. betrachtet hart. Und das ja. ist mit einer der Gründe, warum Frauen nicht nur weniger Macht zugesprochen wird, sondern auch Frauen seltener freiwillig Macht annehmen. Weil wir werden nicht belohnt dafür.
Es ist total unattraktiv. Genau, es ist total, also jetzt, wo wir darüber sprechen, in der Gesellschaft gibt es eigentlich keine Upside, als Frau Macht zu haben.
Ja.
So. Ja. Es gibt, also für mich selber gibt es so den Benefit, ja, wenn ich sage, ja, und ich bin selbstständig, habe meine Freiheiten und so weiter. Aber nach außen hin ist es eigentlich total unattraktiv.
Ja.
Macht zu haben. Plus, es ist ja auch so ein, und ich finde so dieses, es ist ja auch ein selbstverstärkendes System wieder, ne? Also der Mann arbeitet sich irgendwie hoch oder meine Güte, ja, so doll musst du jetzt auch nicht arbeiten, die kriegen ja auch so mal ganz gerne CEO-Posten und so weiter, bekommt dann noch die Anerkennung, fühlt sich noch besser, ja, Selbstbewusstsein wächst noch mehr, kriegt noch den nächsten Posten und so weiter. Das ist ja auch ein nochmal, also jemand, der schon viel Macht hat, nochmal höher heben, noch mehr Anerkennung, er strebt dann auch noch mehr Macht. Bei Frauen ist ja genau umgedreht. Ja. Oh, jetzt habe ich aus Versehen, oh, ich habe mich selbstständig gemacht, upsie, ja, jetzt habe ich aus Versehen Macht bekommen, bin vielleicht eh schon ein bisschen unsicher, keine Ahnung, jetzt kriege ich von der Gesellschaft noch einen drauf und sage, nee, das ist aber jetzt hier, komm und wo willst du denn hin und nicht so viel Geld und so weiter. Und dann geht die Spirale wieder runter. Und so entfernt es sich ja auch nochmal mehr voneinander. Die Männer gehen immer höher und die Frauen gehen wieder immer weiter runter.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Und die Frage, ob wir, ich meine, du hast gefragt, ob wir uns das zurückholen, diese Macht auf individueller Ebene auf jeden Fall. Also wie gesagt, mein Konstrukt habe ich dargestellt, wie ich das betrachte für mein Leben, für mein Wirken. Für mich ist das selbstverständlich, dass ich Macht beanspruche, weil ich bin ein verantwortungsbewusster und Verantwortung tragender Mensch. Die Frage, ob wir uns das zurückholen, ist aber eben nicht nur auf individueller Ebene. Das ist nur ein Part dessen. Und das wäre auch zu unfair, das nur so zu beantworten. Auf gesellschaftlich, politisch, struktureller Ebene müssen wir uns auch Macht holen. Und ich will nicht nur sagen, zurückholen, weil manchmal gibt es Menschen, die sagen so, von wem krallt ihr euch denn die Macht zurück? Rächt ihr euch jetzt an den Männern? Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir Macht und Verantwortung übernehmen, die uns zusteht.
Genau.
Dann sind die Männer auch glücklicher, die meisten, wenn sie es verstehen.
Ja.
Es geht nicht um ein Versus. gegeneinander.
Das ist immer dieses Mangeldenken, das ist typische männliche Mangeldenken. Ja, es kann nur einen geben.
Es geht um ein Miteinander, um verantwortungsbewusstes Miteinander. Und es existieren auf der Welt nun mal nicht nur Männer, sodass sie nur eine Welt für Männer kreieren können aus ihrer Perspektive, sondern es ist ja so, dass es uns alle gibt. Es gibt auch uns Frauen. So, das heißt, die Verantwortung müssen doch auch die Frauen übernehmen und mitgestalten und mitstrukturieren, damit die Strukturen und die Gesellschaften für Männer und Frauen funktionieren. Mhm. Fair, nachhaltig, gerecht, was auch immer.
Mhm.
Das ist die Idee, nicht ein Gegeneinander.
Ja, crazy idea, Fatma.
Ja, voll crazy, oder?
Ist verrückt.
Voll verrückt. Nein, ist voll normal.
Dass es allen gut gehen kann, das gibt's in der Welt. Also gibt's in gewissen Ideologien ja gar nicht. Und ja, ich überlege gerade, also wir haben ja eigentlich verschiedene sozusagen Machtebenen, sage ich jetzt mal, oder so Layer in diesem System. Also einmal oben drüber haben wir sozusagen unsere Regierung und so weiter und die Gesellschaft so als ganzes Steuersystem, Gesetze, ja, alles so, wo man, was so für alle mehr oder weniger gilt. Zumindest sollte das so sein. Dann, wenn man quasi nochmal eine Ebene tiefer kommt, habe ich dann irgendwann so mein Job, meine Familie, also mein Umfeld, ne, wo ich mich so drin bewege, so mein eigener Kulturbereich oder so. Und dann geht's quasi immer tiefer, vielleicht noch meine Familie, habe ich schon gesagt, so Partnerschaft, Kinder und so weiter. Und dann irgendwann ja bin ich ja auch bei mir selbst.
Ja.
Also eigentlich, wenn man es so runterbricht, habe ich das System, meinen Kreis und dann mich selber. Und da besteht ja auch eine gewisse Machtasymmetrie, je weiter ich mich nach außen bewege, oder? Also so ist es zumindest in meinem Kopf. Also Macht über mich selber habe ich hoffentlich viel, wenn ich sie denn annehme, wenn ich dazu bereit bin, dann in meiner Familie, Job und so weiter, wir auch noch, vielleicht wird schon ein bisschen weniger, weil ich da auch auf andere angewiesen bin, Fragezeichen, und dann die Macht des Systems, das System hat natürlich viel mehr Macht über mich, als ich über das System. Würdest du da auch so mitgehen, dass es so verschiedene Einflussbereiche gibt?
Ja, also ich muss ganz offen gestehen, ich habe mich in meinen Mit-30ern, wo ich immer mehr gesehen habe, wie Macht oder Ohnmacht für viele andere reife, gestandene, mitten im Leben stehende Frauen funktioniert, wie deren Konstrukt im Kopf ist.
Ja.
Und meine Aha-Momente hatte und dachte so, wow, kenne ich gar nicht. Wie kommt ihr darauf? Warum ist es so schwierig? Nein, ich sag's jetzt ganz offen, ne?
Ja.
Ich habe wirklich, als wir die Nein-Debatte und so weiter hatten, dachte ich wirklich die ganze Zeit, ich stand da oder saß da und dachte so, wie zum Himmel kann es für eine erwachsene Frau so schwierig sein, für eigene Grenzen für sich einzustehen und Nein zu sagen. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Das sage ich jetzt. Ich saß wie ein Schulkind da. Ich habe es nicht verstanden, weil ich in meiner Prägung, individuellen Prägung, in meiner Familie das einfach so gelebt bekommen habe und mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Ich bin ein Mensch. Ich bin kostbar. Ich habe einen eigenen Kopf, ich trage Verantwortung in diesem Leben und ich habe Grenzen und die gehören gewahrt und beschützt und ich bin wichtig. So, keiner kann mir mal eben irgendwas aufstülpen, was zu 180 Grad mir zuwider ist, meiner Identität, meinen Überzeugungen. Oder ich kann nicht in einer Situation einfach plötzlich lügen, weil ich Angst habe oder was weiß ich was, keine Ahnung, habe jetzt nichts im Kopf, aber so, ich habe so, so Schulmomente zum Beispiel. Wenn ich aus der letzten Reihe aus der Klasse aufstehe und weil der Schuldirektor, der uns gerade unterrichtet, einen Jungen in meiner Klasse, das war 10. Klasse zum Beispiel, so arg, so offensichtlich degradiert, unfair behandelt hat, dass ich gesagt habe, in meiner ich war 15 oder so, ich habe gesagt, und der Typ hieß der hieß Mensch, ich vergesse das bis heute nicht, ich habe gesagt, Herr Mensch war mein Geschichtslehrer, meinte, sie behandeln jetzt den XY so unfair, dass ich nicht in diesem Raum bleiben kann, ich gehe raus. Und das war unser Schulleiter, nicht nur unser Lehrer.
Wow.
Und dann bin ich rausgegangen. Und für mich war das selbstverständlich, weil ich dachte, ich kleines Mädchen, Fatma, ich kann es nicht verantworten. Ich muss irgendwie darauf aufmerksam machen. Und ich habe mich davor gemeldet und meinte so, so können Sie den doch nicht behandeln, Herr Lehrer. Der hat aber weitergemacht und dann bin ich rausgegangen. Und die Klasse war außer sich so, Fatma, wie kannst du sowas machen? Das ist unser Schulleiter. Und was glaubst du, du kriegst jetzt bestimmt einen Tadel. Aber daran habe ich gar nicht gedacht in diesem Moment. Mhm. Ich dachte nur, ich trage Verantwortung. Und das ist absolut zu 1000% unfair, was er macht. Das ist Schikane. Mhm. Und du kannst das nicht dulden. Du musst raus hier. Zumindest verlässt du diesen Raum. Und das habe ich in meiner Familie gelernt, von meinen Eltern. Ich habe eine sehr starke Mutter, also stark im Sinne von, daher kenne ich auch dieses Kämpfen. Für viele ist das so eine Kampfansage, wenn Frauen stark sind. Nein, es ist ein Win-Win. Es ist Harmonie, es ist schön, es ist ein Geben-Nehmen. Und ich habe eine sehr starke Mutter. Und ich muss dazu erwähnen, meine Mutter hat die Grundschule absolviert in der Türkei und nichts weiter. Sie ist eine sehr belesene Frau, sehr gebildete Frau, aber sie hat keine Abschlüsse. Und mein Vater ist akademisch ausgebildet. Das heißt, der Mann hat ein Diplom eingerahmt an der Wand. Mein Vater ist fast 80, also zu deren Zeit war das normal, im Wohnzimmer so Diplom eingerahmt aufzuhängen. Das heißt, da ist eigentlich aus gesellschaftlich betrachtet ein totales Machtgefälle zwischen diesen beiden Menschen. Ja. Aber ich habe das erst als erwachsene Frau realisiert, Moment mal, deine Mutter ist Grundschulabsolventin, dein Vater Akademiker, das hast du nie gemerkt in ihrer Beziehung. Ich habe das als Kind nie realisiert, weil das haben sie nicht ausgelebt, so haben sie nicht gelebt. So
weil sie auf Augenhöhe waren.
Ja, sie waren immer auf Augenhöhe. In gewissen Themenbereichen konnte mein Vater Basta sagen und gewissen Themenbereichen konnte meine Mutter Basta sagen. Es war absolut immer so, wie es halt gepasst hat, also für sie gepasst hat. Mhm. Ich habe nie gemerkt, dass da ein Gefälle ist. Mein Vater hat nie Signale gesendet von wegen, du hast doch keine Ahnung von sowas oder was weißt du schon. Zum Beispiel Finanzen war ein Thema, das haben die beiden gemacht. Mein Vater ist nicht gegangen und hat irgendwie Telekom-Aktien gekauft oder sowas.
Meiner schon.
Millionen Männer in Deutschland gemacht haben. Und zu 90% haben die wahrscheinlich alleine am Stammtisch entschieden, ja, Olaf, komm, wir kaufen jetzt alle Telekom.
Aber doch schnell.
Ich habe keine Ahnung, ne? Ist nur eine Vermutung. Ist mein Kopfkino. Aber das war auf Augenhöhe so. Das heißt, damit bin ich groß geworden, damit bin ich sozialisiert in meiner Gott sei Dank konservierten heilen Welt. Habe das alles sehr, 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 sehr spät kennengelernt, dass es da Ungleichgewichte gibt. Mhm. So habe ich auch, und das ist auch eine spätere Reflexion, ich habe richtig offen für mich recherchiert, was willst du studieren, Fatma? Weil wir haben damals Abi mit 19 gemacht, ich habe 99 Abitur gemacht. Und dachte so, ich könnte Soziologie, Medizin, Jura oder Mathematik studieren. Hätte alles sein können, so, ne? Mhm. Und da habe ich richtig breit recherchiert. Und dann habe ich beschlossen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Mhm. Und für mich war es total normal, wirklich auch total als Dummchen durch die Welt gegangen, was die Sache, Thematik angeht. Erstes Semester, dann saßen wir da, wir waren 8 Frauen. Ich saß da und habe gezählt, so ich dachte so rechts, Jungs, links, Jungs, alles Jungs. Warum? Ja. Und dann saß ich da und habe gezählt, so 1, 2, 3, wir sind nur 8 in diesem Jahrgang.
Ganzen Jahrgang.
Das war unglaublich für mich. Und später auch immer diese Fragen, ja, wie sind Sie denn dazu gekommen, Wirtschaftsingenieur, wir sind zu studieren, Frau Erdol-Kalitz. Ich so, ich wollte einfach.
Und ich habe es halt gemacht.
Ich habe es gemacht, weil das für mich normal war, das zu studieren, was dich interessiert und nicht, was dir zugeschrieben wird.
Mhm. Ja.
Und ich meine Eltern haben auch gesagt, wir haben keine Ahnung, du entscheidest, weil das ist jetzt nicht unsere Zeit hier. Wir sind 40 Jahre zu alt für diese Entscheidung.
Ich finde, das ist ein schönes Beispiel gerade dafür, dass es gibt ja so ein bisschen den Spruch, alle dachten, es wäre nicht möglich, bis einer gemacht hat. Also so mit so einer Naivität ranzugehen, zu sagen, also das gar nicht zu wissen, dass man als Frau das nicht studiert, dass man nicht Wirtschaftsingenieurin wird oder so, ne? Und dieses Mindset, diese Glaubenssätze von der Gesellschaft, gar nicht auferlegt.
Viel später kennengelernt.
Viel später. Und dann macht man halt sozusagen sein Ding. Ja, ist ein Glücksfall, ne? Bei mir, ich fand Fußball immer so toll. Ich war Fußball und so. Und für mich war das, ja, als Mädchen in den Anfang 90ern so, okay, ja, für mich war das total selbstverständlich. Ja, natürlich spiele ich bei den Jungs mit. Hä? Habe ich überhaupt nicht verstanden, Sophie. Wie? Was ist das für eine Diskussion, ne? Für mich war das total normal. Ich will Fußball spielen. Es gibt keine Mädchenmannschaft. Komisch, hat mich auch gar nicht interessiert, war für mich irgendwie, hab ich auch nicht drüber nachgedacht, mit 7 oder 8 oder wie alt ich da war. Ja, dann spiele ich halt mit den Jungs mit. Dann habe ich halt immer mit den Jungs so mitgezockt, ne? Oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Irgendwann mal, genau. Das war dann, oder auch mit meiner Moneypenny, jetzt Frauen und Finanzen und so und ja, in der Männerdomäne und wie das denn dann war. Ich so, nicht drüber nachgedacht. Ich habe es dann halt gemacht, ne? Ich habe es einfach, ich habe es dann einfach gemacht und dem auch nicht so viel Gewicht beigemessen, oder vielleicht bin ich da auch mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen, aber manchmal nützt es ja auch, wie in deinem Beispiel ja auch.
Schützt,
ne? Ja. Es schützt, ja, genau, es schützt und ja, es ist ja sowieso manchmal besser, ein bisschen weniger zu wissen über gewisse Bereiche. Ich würde gerne nochmal auf deine Eltern im weitesten Sinne zurück, weil das ist ja ein Paradebeispiel. Was wir aber auch immer wieder sehen, gerade jetzt in der heutigen Zeit, dass es eben nicht 50-50 aufgeteilt ist, ne? Care-Arbeit, Mental Load. Du hast vorhin gesagt, oh, die armen Männer, die arbeiten so viel. Ja, turns out, Leisure Gap. Die gehen einfach Rennrad fahren. Ja, die haben einfach mehr Zeit für Hobbys. Ist nämlich gar nicht so, dass die Männer unbedingt mehr arbeiten grundsätzlich, sondern die haben auch einfach mehr Freizeit, was sie sich halt so rausnehmen. Und angenommen, ich stecke jetzt, oder das so als Beispiel, in so einer Familienkonstellation, in so einer Partnerschaft, wo ich als Frau eigentlich die ganze Zeit denke, das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair, warum muss ich das machen, ja? Mein Partner nutzt noch schön seine weaponized incompetence, ich weiß gar nicht, wie die Waschmaschine funktioniert, mir ist es nicht so wichtig, dass es hier sauber ist. Und da fühlen sich ja viele Frauen auch insofern ohnmächtig, als dass sie zumindest glauben, denken, dass sie keine so richtige Handhabe haben, ne? Also so jetzt, ich will jetzt keinen großen Konflikt irgendwie vom Zaun brechen, auch da wieder, wir trainieren den ganzen Emotional Load, ja, noch die Gefühle von anderen zu managen, immer auf der Hut so ein bisschen zu sein, wenn ich, der sagt, ihm ist es nicht so wichtig, sauber zu machen, naja, da muss ich halt sauber machen, also wenn ich es nicht mache, macht es keiner, das sind ja schon so, deswegen hatte ich vorhin mal so dieses dreiteilige, so das System an sich, meine Familie und ich selber auch, und auf meine Familie und Job und so weiter habe ich ja schon noch mehr Einfluss, schon noch eine größere, vielleicht auch Macht, als jetzt über das System. Aber was läuft dann falsch aus deiner Sicht in solchen Partnerschaften oder Familienkonstellationen, was ja anscheinend das Gros in Deutschland so ist, dass da viele Frauen eben Care-Arbeit und so weiter alles leisten und damit aber auch nicht happy sind? Also warum, was läuft da falsch in der Machtverteilung? Ist es, dass Frauen, wie du sagst, vielleicht wollen die Frauen die Macht gar nicht so richtig, aber ich glaube irgendwie schon, also zumindest so auf Augenhöhe zu sein. Also wie schaust du auf dieses Konstrukt und wo ist da der Sand im Getriebe?
Also für mich ist Sand im Getriebe genau, oder erst an dem Punkt, wenn eine Seite unzufrieden ist. Also für mich ist das, wie gesagt, dieses Kampf der Geschlechter und so weiter ist alles nicht meins, weil so bin ich nicht groß geworden und so ist auch nicht das Konstrukt, was ich dann selber reflektierend in meinem Erwachsenenalter für mich etabliert habe. So.
Ja.
Ich bin für Harmonie und als Kommunikationsexpertin kann ich immer nur aus der Macht- und Kommunikationsperspektive gucken. Ich habe noch nie so Paarempfehlungen gegeben. Ich fühle mich gerade ganz anders. Nein.
Aber es ist ja, also es ist ja auch da wieder ein Machtsystem. Ne? Also jemand hat irgendwie viel Macht, auch vom System zugeschrieben bekommen, weil Mann, weil Patriarchat, weil verdient halt das Geld, ja, Geld und Macht, wenn wir vielleicht später auch nochmal drauf zurückkommen. Und die andere Seite, die anderen 50% ja, dieser Partnerschaft, fühlen sich eben dadurch überlastet, überrumpelt, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, ausgenommen, ja, was auch immer da alles so mitschwingt. Und da ist ja dann schon in dem Moment, genau, wenn alle happy sind damit, gibt's ja gar keinen Grund, ne, aber wenn eben jemand sich nicht wohlfühlt damit, dann entsteht ja auch da eine ungewollte Machtasymmetrie.
Auf jeden Fall. Und wenn eine Partei nicht d'accord ist mit der Geschichte, also wie du gesagt hast, Sand im Getriebe ist, dann ist das allererste, sich das selber einzugestehen und dann zu kommunizieren. Das heißt, sich mal wirklich in einer ruhigen Minute hinzusetzen und zu sagen, wie viel davon möchte ich genau so weitermachen? Und dann aber auch den Partner mit einzubeziehen. Und zu sagen, pass auf, machen wir jetzt seit 2-3 Jahren zwar so, aber ich bin nicht glücklich damit. So. Und für mich, also das ist schon sehr, sehr gezielt angegangen, aber für mich geht alles im Kopf los.
Ja.
Das heißt, genau, also ich muss jetzt mich sehr stark in diese Szenerie hinein transferieren, damit ich überhaupt antworten kann. Und danke auch, dass du erstmal auch die Komponente mit reingebracht hast, wenn ausschließlich der Mann das Geld verdient, wie zum Beispiel bei meinen Eltern der so war. Meine Mutter hat nie Brötchen verdient, sie hatte nie eine Einnahme, aber sie hat die Haushaltskasse geführt.
Ja, das ist oft so. Das ist ja auch sozusagen ganz typisch. Die Männer verdienen das Geld und akkumulieren es auch, ja, bauen Vermögen auf und so weiter, während die Frauen das Geld verwalten, ja, und gucken das überall und sparen und so. Und dadurch können die Frauen aber nicht selber ein Vermögen aufbauen, ne? Und so geht ja quasi auch dieses, wenn wir sagen, Geld ist Macht, ja, geht auch weiter immer diametral auseinander. Ich meine, in Deutschland ist es so, Männer, ja, wenn Männer verheiratet sind, durchs Ehegattensplitting zahlen Männer, jetzt bleiben wir mal dabei, Männer verdienen mehr als Frauen, ist ja nun mal leider immer noch häufig so. Dieses Ehegattensplitting in Deutschland zahlt der Mann weniger Steuern auf sein Gehalt, als er eigentlich zahlen würde, wenn sie nicht verheiratet wären. Mhm. Und die Frau zahlt deutlich mehr Steuern, als wenn sie nicht verheiratet wären. Also der Mann profitiert auch finanziell von der Ehe durch das Ehegattensplitting. Und die Frau steht wieder auf der Loser-Seite durch die Ehe, durchs Ehegattensplitting. Mhm. Und da, ne, da geht's ja schon los in diesem System, in diesem Steuersystem und so weiter, was dann so runterbricht, dann auf einmal, ja, Steuersystem, ja, aber auf einmal ist es auch ein ganz reales Problem im alltäglichen Leben in der Partnerschaft, weil dadurch eben Entscheidungen anders getroffen werden. Der Mann kann die Care-Arbeit nicht leisten, weil der muss für Geld arbeiten und so. Und ich frage mich so ein bisschen, wie können wir Frauen auf, ich sag mal, der untersten Ebene in diesem Dreierkonstrukt, wie können wir da uns die Macht, und ich sage es mal bewusst, zurückholen? Ja, man denkt immer, das war immer so, das war nicht immer so, das ist erst seit der Industrialisierung, seit dem Kapitalismus, ja, wurden die Frauen immer weiter ins Haus geschickt. Die waren früher auch auf dem Feld und haben gearbeitet. Ja. So, ja, und dann wurden die Frauen immer weiter ins Haus verbannt. Und ich frage mich so ein bisschen, wie da der Ausweg ist, ne? Ist der Aus oder ist der erste Punkt, du sagst, es beginnt im Kopf, erstmal bei mir zu schauen, was ist eigentlich so meine Prägung, ja, warum kann ich da nicht Nein sagen, warum lasse ich das so ein bisschen mit mir machen?
Das ist nur ein Weg.
Ja.
Das ist nur ein Weg. Es ist wie mit der Macht. Es ist nur ein Weg, das ist die individuelle Ebene. Die andere Ebene ist wirklich Kommunikation und Perspektivwechsel zu sagen. Also, wenn ich als Mann absolut keine Vorstellung davon habe, was es bedeutet, Ordnung zu halten, zum Beispiel. Mhm. Was für ein Aufwand das ist, was für eine Energie Aufwand das ist, dann denke ich so, ja, man hält halt Ordnung, läuft doch. Mhm. So, das heißt, Perspektivwechsel, Transferleistung, zu sagen, übernimm das mal eine Woche oder ich lasse das mal eine Woche sausen. Mhm. Um aufzuzeigen, ja, was dann passiert. Und zwar nicht als Racheakt, sondern angekündigt, einfach um Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Also ich sag's wirklich, insbesondere in der Partnerschaft würde ich mir niemals die Verantwortung aufnehmen, in die Nationen rauszurufen, kämpft miteinander, weil wir kämpfen alle genug. Das ist mir viel zu schade. Zu sagen, ich lasse das mal angekündigt, einfach um zu aufzuzeigen, damit dir bewusst wird, ich mach mal eine Woche nicht. Oder wenn ich zum Beispiel gerade nicht arbeite und mein Mann arbeiten geht, zu sagen, 2 Tage lang trinke ich meinen Kaffee, lese mein Buch und mach mal keinen Haushalt, kein Kochen und so weiter. Und wir gucken mal, wie es uns dann geht. Weil eine Sache sage ich immer seit meinen jungen Jahren. 8 Stunden arbeiten da draußen und dann kommen und sich ausruhen, also jetzt rede ich mal mit meinem Kreuzberger Slang, Walla ist voll easy. Wirklich, ist voll easy.
Ja, easy, ja, total.
Also, machen wir ja auch. Also, ob ich jetzt 8 Stunden arbeite in meiner Selbstständigkeit, weiß ich nicht, ich track das nicht. Aber als Angestellte habe ich auch 40 Stunden gearbeitet. Kommst du nach Hause, hast deine Privatzeit, isst tollstes Essen und triffst Freunde und was weiß ich was so, verreist und so. Ist easy, ist schön, voll schönes Leben, ist wie blauer Himmel und Sonnenschein. Ja, nicht in allen Berufen, Respekt dafür, ne, wenn einige Berufe sind schon sehr strapazierend. Aber im Schnitt ist das jetzt kein hartes Leben, dass ich nach Hause komme und immer die Füße hochlegen muss, weil ich trage ja auch die Verantwortung als Individuum für mich im Leben kann ja nicht nur sein, Erwerbstätigkeit und Geld verdienen. Das ist das ist nicht das Konstrukt. Ja. Ne? In meinen Glaubensweisheiten hätte ich jetzt gesagt, das ist nicht das, was sich mein Schöpfer von mir erwartet. Da ich habe mehr Verantwortung im Leben zu tragen. Zum Beispiel Liebe, wohlgesonnene Partnerschaft und so weiter, wenn ich eine führe. Ansonsten Eltern, Geschwister, Harmonie, gesellschaftliche Verantwortung, Nachbarschaft, gucken, geht's allen gut und so weiter. Das ist nie so nur arbeiten und dann irgendwie konsumieren, Chips essen, Serien gucken und dann schlafen und wieder arbeiten. Das kann für niemand das Konstrukt sein. Egal.
Zumindest für alle über 25, ja.
Ja, also das kann nie das Konstrukt sein, für niemanden, finde ich, weil das ist verantwortungslos. Und wenn ich diese Verantwortung nicht übernehme, habe ich auch keine Macht. Jetzt die andere Seite. Wenn ich das schaffe, irgendwie zu transferieren und zu sagen, und für mich fühlt sich das nicht gut an, aufzustehen, immer jeden Tag dasselbe im Haushalt machen, vor allem, wenn es mir nicht Spaß macht. Ich kenne ein paar wenige Frauen, die sind voll d'accord damit, zum Beispiel.
Ja,
dann ist voll cool.
Das ist super.
Also, aber ich bin nicht d'accord damit. Ich würde nach 3 Wochen Hirnriss kriegen. Es muss für einen passen. Und ich finde es, dieses Transferleistung zu sagen, ich versetze mich wirklich mal in die Rolle des anderen. Das sage ich als Kommunikationsexpertin, aber auch als Lebensweisheit. Ja. Das ist enorm wichtig. Und dann natürlich über Verständnis, aber auch Mindset, guck mal, 8 Stunden arbeiten ist, weil Haushalt führen und Kinder großziehen oder auch nur Haushalt führen und soziale Netzwerke pflegen, das ist fast 24/7. Das ist nicht 8 Stunden, weil das hört nie auf. Auch wenn ich nachts angenommen aus meinem Büro rausgehe, mein Büro ist in unserem Haus, sehe ich auf der Treppe noch Haushalts-To-Dos.
Ja.
Also, das hört nie auf. Ja. Und wenn ich die einzige erwachsene Person in unserem Haus wäre, die Wäsche oder was weiß ich was an und auf der Treppe alles liegt, sieht, dann wäre das belastend für mich. Und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass das nicht nur ich, sondern auch mein Mann sieht, dass da was auf der Treppe liegt und ins Handeln kommt.
Ja, ja.
Das heißt, ich finde, dass wie gesagt, ich finde, wenn wir uns von dem Gedanken gegeneinander kämpfen, entfernen, ist, finde ich, sehr versöhnlich. Und dann finde ich es sehr schön, wenn wir offene Karten, also auch klare Ansagen, das ist eins meiner Hauptmodule. Wir Frauen, wir machen ungern klare Ansagen. Also die Männer lieben das, wenn sie nach Hause kommen und man sagt, Schatz, ich bin übermüdet, überarbeitet. Ich will heute Abend nichts machen, was Haushalt angeht. Damit haben Männer einen Umgang. Wenn wir Frauen aber sagen oder eine Schnute ziehen und gar nichts sagen und erwarten, der Mann kann meine Gedanken lesen, dann funktioniert das nicht. Das ist voll die krasse, und ich werte das nicht. Es ist aber Fakt, es ist voll die krasse Challenge für die Männer. Jetzt stereotypisiere ich, es gibt mit Sicherheit tolle Männer, die das ablesen können, aber das ist etwas, was wir Frauen auch lernen müssen. Klar, transparent artikulieren, wie es mir gerade geht und was ich brauche. Klare Ansagen ist wirklich ein sehr einfaches, aber weil wir so krass konditioniert sind darin, ein sehr herausforderndes Modul für meine Teilnehmenden. Ich übe das auch mit Männern. Es gibt auch Männer, die das nicht können. Und im Job ist das explizit wichtig. Wenn ich Verantwortung und Macht trage, dass ich in der Lage bin, unter anderem auch bei Gelegenheit und Erfordernis klare Ansagen machen zu können.
Ja, ja.
Zu sagen, nein, ab 12 Uhr kann ich nicht einfach überziehen, dieses Meeting, weil ich habe was anderes in meinem Kalender. Und nicht sagen, es wäre schon sehr vorteilhaft, wenn wir um 12 Uhr schließen, weil danach wird es zu kompliziert für mich. Das ist die Art und Weise, wie wir Frauen kommunizieren, in verschlüsselten, verschachtelten Appellsätzen. Es wäre schön, wenn 500 Weichmacher einbauen und der andere hört so, es wäre zwar schön, aber wir müssen nicht aufhören. Wenn ich aber sage, ich kann nur bis 12 Uhr, dann weiß meine Gegenseite, ich muss aufhören. Und so müssen wir was Care-Arbeit und Aufteilung in der Partnerschaft eher angeht, kommunizieren manchmal.
Klare Kommunikation, ja. Ich frage mich gerade, während du so sprichst, wir haben ja auch über Anpassung gesprochen, Sozialisierung und so weiter. Wo ist der Anfangspunkt? Also jetzt wir können ja mal in dem Beispiel bleiben. Meeting, ja, ist kurz davor, vielleicht überzogen zu werden oder so weiter, und ich muss um 12 Uhr weg, weil ist ja auch egal warum, ja. Um das dann so klar zu sagen. Das machen, glaube ich, viele Frauen intuitiv nicht aufgrund ihrer Prägung. Ja, steht mir das überhaupt zu? Darf ich das sagen? Habe ich genug Macht, ja, um das sagen zu dürfen? Hasst der mich dann? Verliert er meinen Job? Also was dann alles so im Unterbewusstsein sozusagen losgeht. Und ich frage mich gerade, manchmal ist es ja auch gar nicht so kompliziert, ne? Also manchmal, glaube ich, mittlerweile denken alle, sie müssen erstmal 5 Jahre zur Therapie gehen, um mal einen geraden Satz sozusagen sprechen zu dürfen. Würdest du sagen, dass ich trotz dieser Prägungen, ja, trotz, wenn es sich irgendwie komisch erstmal anfühlt, dass die Kommunikation, also das Tun, trotzdem so stark ist, dass ich sozusagen, dass es auch rückwärtsgewandt wirken kann, dass ich nicht erstmal 3 Jahre mich austherapieren muss und meine Angepasstheit loswerden muss, sondern, ne,
dass außen nach innen? Quasi.
Genau, also quasi so, wahrscheinlich würde man, ich bin jetzt nicht psychologisch nicht besonders versiert, aber so Verhaltenstherapie gibt's ja auch, ne, wo ich nicht erstmal mich komplett austherapieren muss so und mich aufs Sofa legen muss, sondern wo man sagen kann, deine Handlung bestimmt aber auch einiges, ne? Genauso wie wir sagen, positive Gedanken und so, ne? Und auch gibt ja schon auch wissenschaftliche Studien, die sagen, ne, so die Posture und wie du stehst und so weiter, das macht was mit deiner Physiologie, aber auch mit deinem Kopf und auch mit deiner Stimmung und so weiter. Aber ich glaube, es ist nämlich bei Finanzen auch genauso. Ne? Also ich komme eigentlich immer zum Thema Selbstwert zurück. Immer, egal worüber ich nachdenke, ist immer, warum machen die Leute dies, warum machen die Leute, ist immer Selbstwert. So, und ich glaube auch, ja, man kann sich jetzt 5 Jahre irgendwie austherapieren lassen oder man macht es einfach. Man sagt einfach den Satz, so wie du ihn jetzt vielleicht gerade gesagt hast, ja, also ich lege mir Dinge zurecht, ich habe meine Kommunikationsstrategien, meine Sätze, die kann ich auch auswendig lernen, meinetwegen, um mir so Sicherheit zu geben. Und trotz meiner Anpassung, trotz meiner Prägung, trotz dass ich denke, oh Gott, das kann ich eigentlich auf gar keinen Fall sagen, den Mut aufzubringen, es zu sagen und dann zu merken, oh, ich wurde nicht gefeuert. Oh, ja, es ist alles in Ordnung.
Zurückgeschossen.
Genau, keiner zurückgeschossen. Alle leben noch, alles okay. Und dann zu merken so, ach, vielleicht ist meine Anpassung ja eigentlich gar nicht, vielleicht ist die Welt da draußen ja gar nicht so, so wie du durch die Welt gelaufen bist, ne? Warum kann denn keiner Nein sagen? Also ich frage mich so ein bisschen gerade noch, wo der Anfangspunkt ist. Ob nicht das Äußere, die Handlung, die kann ich doch auch machen und über meinen eigenen Schatten springen, obwohl es sich nicht gut anfühlt, raus aus der Komfortzone. Das ist ja die Definition von Komfortzone eigentlich. Ne? Das machen, was ich eigentlich noch nicht so richtig, wo ich noch auf Eierschalen laufe. Und mich quasi nicht meiner eigenen Angepasstheit und Prägung so ergebe. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich
meine, auf jeden Fall.
Merkst du das in deiner Arbeit auch? Ich meine, du machst ja diese Kommunikationstrainings, dass dann Frauen da vielleicht sagen, oh, oder unterbewusst, ah, ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich bin eine Frau und diese Angepasstheit. Und du ihnen aber sagst, ja, mach's trotzdem. Und dann machen sie es und du siehst die Wirksamkeit. Ach ja, funktioniert ja doch.
Ja.
Also dann haben nur die Tools gefehlt. Nein, also dann hat wahrscheinlich das Tool zur Umsetzung gefehlt.
Ja.
Und nicht erstmal meine Angepasstheit erstmal im luftleeren Raum auszutherapieren.
Also eine Sache, weil du gesagt hast, du kommst immer wieder zum Selbstwert. Für mich ist Selbstwert Selbstbewusstsein. Also was für ein Bewusstsein habe ich über mein eigenes Ich selbst?
Ja.
Für mich ist das Anfang und Ende von allem.
Schon, ne?
Das heißt, da gehst du los, da kommst du an. Da gehst du los, da kommst du an. So. Und das ist auch der Grund, warum ich wirklich mit diesem mit dieser Mindset-Arbeit anfange und zwischendurch immer wieder spreade. Und ja, weil das kann ich sehr kurz beantworten, sehr vielen Frauen, aber auch Männern, fehlt es neben Selbstwertgefühl, fehlt es an Werkzeugen, kommunikativen Tools und die gebe ich ihnen an die Hand. Das lernen sie mit mir. Und dann das Beste ist, Best Case ist, das verzahnt sich dann. Das heißt, mein Mindset, das sind die Zähne und dann kommen die Tools und dann verzahnt sich das und das ist meine Aura, so mein Standing, wie souverän ich durch die Flure stolziere. Und wenn du sagst, geht das auch im Umgekehrten, das ist dann so das Motto, fake it till you make it. Mhm. Zu sagen, ich verlasse meine Komfortzone, das fühlt sich noch zu unangenehm für mich an, aber ich werde in diesem Meeting 3-mal Nein sagen. Das sage ich manchmal zu meinen Coaches, sage, weil Anlässe gibt's ja immer genug. Also ich lasse die erstmal abschätzen. Hast du immer Anlässe, Nein zu sagen? Ja klar, fahrt mal laufen.
Dann 25.
Ich, genau. Dann nimmst du dir vor, in diesem Meeting oder an diesem Tag oder in dieser Woche so und so oft mal Sachen, die dir nicht in den Kragen passen, zu verneinen, abzulehnen.
Mhm.
Und dann dürfen sie ihre Strichlisten führen und sich selber auf die Schultern klopfen und mir meistens immer dann über LinkedIn, Insta oder E-Mail so einen Zweizeiler schicken, wie krass gut sie sich danach gefühlt haben.
Und das meine ich, das ist ja diese Selbstwirksamkeit und das wirkt ja wieder zurück auf den Selbstwert. Genau.
Du pushst dich selber hoch.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch mein Konzept. Also du gehst da raus mit deinen Scheuklappen, weil deine Sozialisation voll angetouched, unangetouched ist durch diese, was dürfen Frauen und was dürfen Frauen nicht, besonders.
Ja.
Machst es einfach und es pusht dich ja. Wahrscheinlich bin ich so reif und erwachsen geworden, dass mich das gepusht hat, diese Fragen. Wie bist du denn darauf gekommen, wie Ing zu studieren, Fatma? Und ich immer gesagt habe, ja, weil ich wollte. Und wahrscheinlich hat mich das noch selbstbewusster und noch souveräner gemacht. Weiß ich nicht, ist jetzt nur eine These nach deiner Frage, aber natürlich kann ich auch durch mein Praktizieren von außen nach innen wirken, dass mein Selbstwert sich immer wieder erhöht, aber ich brauche trotzdem ein gesundes Fundament, so ein Minimum an Fundament und Basis an Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Wie definiere ich mich? Was bin ich für ein Mensch? Das muss ich haben, um auch diese Komfortzone zu verlassen.
Also so ein Urvertrauen.
Die nötige Kraft. Ja. Und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, finde ich total interessant zu sagen, je mehr ich praktiziere, umso mehr wirkt das auch nach innen, so dass ich vielleicht gar nicht mehr nach 3 Monaten gar nicht mehr diese, weil das ist Komfortzone, ist ja, ich muss mich überwinden. Dann komme ich auch dahin, dass ich sage, es kostet mich gar keine Überwindung mehr, Fatma.
Ja.
Ich kann einfach total freundlich und offen und aber auch klar und meine Grenzen einhaltend sein. Und ich lieb's. Das ist nämlich das, was ich am häufigsten als Feedback kriege. Fatma, ich habe oder mein Team und ich haben dieses Meeting, wovor wir schon seit Monaten Angst hatten, gerockt mit deinen Tools und mit durch deinen Workshop. Wir lieben es. Du hast uns einfach verändert so und das macht mich glücklich. Also dann sitze ich manchmal da, hab Pipi in den Tränen,
Pipi in den Augen,
und weil ich ich bin natürlich auch mega stolz, fühlt sich gut an, aber ich bin einfach glücklich, dass ich diese Wirkung haben darf und dass sich das verbreitet und das ist meine Vision, dass mehr Menschen zu sich stehen, nicht jetzt, wir haben mit Trump angefangen, wir können gern auch das noch damit beenden, nicht damit wir mehr Trumps auf der Welt haben, um Gottes Willen, sondern damit wir mehr Menschen haben, die in Einheit mit sich selbst leben und die zu sich stehen und damit wir harmonische Räume haben und nicht nur der, der am lautesten schreit, hat das das Meinungsmonopol, ein Begriff, womit ich sehr gerne arbeite, hat das Meinungsmonopol im Raum. Weil so ist es. Qualität siegt ja nicht in unserem Job.
Nee, Lautstärke. Lautstärke und laut und einfach und
Lautstärke, Gegröhle, Machtspielchen. Wer gewinnt das Statusspiel am Anfang des Meetings? Dieses Beugehabe, ne? Also, ne, helfen mit dir war voll cool, Stefan, und so dieses laute Schreien am Anfang des Meetings, was null mit dem Inhalt zu tun hat und nur den Rang für dieses Meeting ausmacht, das gewinnt aktuell.
Ja. Bin ich froh, dass ich in solchen Meetings nicht mehr sitzen muss.
Ich bin auch so krass froh, du Natascha.
zum Glück nichts mit zu tun. Warte mal, ich hätte noch zwei sozusagen Themenbereiche. Einmal Geld. Geld und Macht.
Ja.
Ist Geld gleich Macht? Oder wie blickst du auf Geld im Kontext von Macht?
Also ich blicke auf Geld erstmal als ein Mittel zum Ziel. Das heißt, ich arbeite, ich werde entlohnt, ich verdiene Geld. Und weil ich ein gewisses Selbstwert und Selbstbewusstsein habe, möchte ich dieses Geld auch. Das heißt, ob ich eine Rechnung für 800 Euro schreibe oder 2000 Euro, das macht einen Unterschied für mich. Ich kann sehr gerne, sehr gezielt auch pro bono was machen, aber das ist meine Entscheidung wieder. Ne? Das heißt, das ist so meine Beziehung als selbstständige Frau zu Geld. Ansonsten als Privatmensch habe ich ein sehr lockeres Verhältnis zu Geld. Also meine Glückseligkeit ist nicht abhängig davon. Und wenn ich weiß, das lohnt sich jetzt, kann ich auch viel Geld für eine Sache ausgeben. Aber ich gebe nie Geld aus, um mich dadurch glücklicher zu fühlen zum Beispiel. Mhm. Das ist so mein Richtwert bei meinem Konsumverhalten. Das heißt, eine Marke macht mich nicht glücklich. Mhm. Aber Qualität und was ich liebe, macht mich glücklich. So, das versuche ich auch unseren drei Kindern mitzugeben. Was in der Teenagerzeit bei gewissen Themen wie zum Beispiel Sneaker schwieriger ist, gebe ich zu. Aber alles andere, Gott sei Dank, funktioniert. Das heißt, die müssen keine Hoodies tragen, wo hier ein Label draufsteht. Mhm. Das ist ihnen sehr bewusst, dass man nicht 100 € für ein Label ausgeben muss, obwohl man für 30 € das dieselbe Qualität kriegt. So. Das ist so mein Verhältnis zu Geld. Mhm. Und wenn du sagst, ist Geld gleich Macht, wenn ich meine finanziellen Ressourcen einsetze, um gewissermaßen in dieser Gesellschaft dazustehen, oder wenn ich meine finanziellen Ressourcen einsetze, um Gutes zu bewirken, also Strukturen aufbauen, spenden, Menschen unterstützen, private Stipendien raushauen und so weiter, dann ist Geld auch Macht, ja. Und zwar in einem sehr positiven Kontext. Mhm. Wenn ich gucke, und du hast vorhin das Steuersystem angesprochen, als Selbstständige, ich leide und kotze mit uns. Also das Steuersystem macht mich fertig, das sage ich ganz offen. Ich leide sehr stark darunter. Jedes Mal, also jedes Jahr, wenn wir unsere, und wir sind, haben das Ehegattensplitting, wenn wir unsere Nachzahlung tätigen, es frustriert mich so arg, Natascha. Ne? Also ich verdiene über das ganze Jahr mein Geld und am Ende des Jahres gebe ich so viel davon ab, dass ich denke, lohnt sich das, dass ich arbeite? Mhm. Das ist so frustrierend. Ja,
genau das.
Also unser Steuersystem hat natürlich eine gewisse Macht auf uns, über uns. Und da kommen wir ja auch nicht raus. Und wir sind darin gefesselt. Und wenn du sagst jetzt, du hast es jetzt wunderbar erklärt, Männer profitieren vom Ehegattensplitting mehr als Frauen. Das war mir jetzt so nicht bewusst. Ich weiß nur, dass das, was wir durch meinen Mann einbehalten, Steuerklasse 3, ganz klassisch, einbehalten, dass wir das am Ende des Jahres bitter zurückzahlen, das weiß ich. Also am Ende kommt es, weil wir halt wenig Ausgaben haben und so weiter. Ja. Ich will jetzt nicht viel Privates erzählen, aber ich weiß, dass wir bitter bluten, immer ans Finanzamt. Aber insbesondere, wenn dann die privaten Finanzen auch gesplittet sind, dann profitiert wahrscheinlich sehr stark, zu stark, und diese Diskrepanz zwischen was besitzt am Ende die Frau und der Mann sehr, sehr stark, bis hin zu, wir wissen, Frauen trifft es häufiger, Altersarmut. Ne? Ein Thema, womit ich mich vor 5 bis 7 Jahren sehr stark beschäftigt habe und meine Maßnahmen, hoffe ich, einigermaßen ein bisschen gut getroffen habe. Mhm. Aber ein Awakening-Moment war für mich zum Beispiel, und das ist, Macht ist, Geld ist dann Macht, war, wenn ich, also Gott bewahre, aber das Leben kommt immer so, wie es kommt, ne? Wenn ich in jungen Jahren verwitwet bin, die Rente meines Mannes, oder wenn er dann Rente bezieht und dann stirbt und ich bin noch 60 oder so, die Rente meines Mannes kriege ich gar nicht. Das heißt, dieses Motto, du verdienst viel, ich verdiene wenig und alles gehört uns beiden, ist ja schön zu Lebzeiten, aber da muss ich mir auch Gedanken machen. Ja, wirklich, das war so ein Awakening-Moment für mich. Dann dachte ich, okay, dann müssen wir auch, weil ich stehe ja nicht alleine da, wir haben ja noch 3 Kinder und so, dann müssen wir auch gucken, wie funktioniert das für den Fall der Fälle, weil wenn ich früher sterbe, psychisch, mental ist es beiderseits das gleiche Leid, aber jetzt nur fiskal betrachtet. Finanziell betrachtet, leide ich stärker, wenn mein Mann früher stirbt, Gott bewahre. Und dann dachte ich, okay, wir müssen dann was machen, weil ich krieg gar nicht deine Rente, habe ich zu meinem Mann gesagt. Weil das habe ich immer gedacht in meinen jungen Jahren. Ich kriege nur so einen Bruchteil dessen.
Ja, ja,
das heißt, dass er zu Lebzeiten viel verdient hat, das ist cool, aber das bringt mir nichts, wenn ich plötzlich alleine dastehe. Altersarmut, Frauen. Das heißt, das Geld ist immer Macht. Wir müssen uns sehr viel mit Geld beschäftigen. Nicht nur die Haushaltskasse machen, sondern auch bestimmen, wie viel gehört in die Haushaltskasse. So war es zum Beispiel bei meinen Eltern. Meine Mutter hat gesagt, heb mal 1000 Mark ab. Und was mit den 1000 Mark geschehen ist, das war ihrs. Und wenn sie nach 2 Wochen gesagt hat, heb noch mal bitte 1000, weil früher hat man ja nicht mit Karten und so bezahlt, also Bares, nee, nur Bares war Wahres.
Ja.
Noch mal 1000 Mark nach 2 Wochen, dann hat mein Papa nicht gefragt, wo sind denn die anderen 1000, weil das war ein Vertrauensverhältnis.
Mhm.
Das heißt, nicht nur zu verwalten, sondern auch das große Ganze darin zu sehen.
Ja.
Ob ich darin gut bin, I don't know, aber ich mache mir zumindest Gedanken und versuche
mich zu informieren.
Ja. Und mit Entscheidungen bin ich gut, das weiß ich. Das heißt, ich denke nicht, mein Mann oder mein Onkel oder mein Cousin trifft die richtigere Entscheidung und die wissen mehr, weil sie Männer sind und in ihrer DNA das steckt, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das habe ich nicht. Da habe ich Gott sei Dank dieselben Scheuklappen auf wie als Kind. Die schützen mich. Das heißt, ich kann auch einfach mal sagen, zu dem Betrag kaufe ich jetzt digitales Gold. Und dann poker ich jetzt ein paar Monate und jeden Morgen stehe ich auf und gucke, wie ist die Goldkurve. Habe ich wirklich mal ein paar Monate gemacht.
Rauf und runter in den letzten Wochen,
rauf
ja.
Rauf und runter und damals so, und ich bin gut mit rausgekommen und ich war so stolz. Ich war richtig stolz. Es gab Tage, wo ich ein bisschen geschwitzt habe, aber ich habe gesagt, ich treffe die Entscheidung, weil ein Mann hätte sie nicht anders getroffen.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir gerade hatten, bei dem Selbstwert und dieses, was beeinflusst eigentlich was, ne? Du bist rausgegangen, hast es gemacht, so, und siehst die Ergebnisse und wirst total stolz und bekommst mehr Selbstbewusstsein und machst dann nochmal mit Finanzen und so. Das ist ja genau das, was ich bei unseren Kunden ja auch sehe, ne? Die kommen rein und irgendwie, ach ja, Geld und alles so Männerthema und Finanzen und Mathe und so und gehen raus, haben es gemacht und mir so, pff, ja, krass, so, bring it on, ja. Und eben auch, was ich auch noch eine Komponente von Macht und Geld finde, ist eben wieder in der Partnerschaft, ne? Also, wenn einer nur das Geld nach Hause bringt und auch sozusagen das bestimmt, wofür das ist und bestimmt, wo es in Urlaub hingeht oder was auch immer. Ja, es ist ja auch nicht selten, dass dann so eine finanzielle Gewalt auch ausgeübt wird. Sei es einfach nur eine Entscheidungsfindung oder das halt ein Machtmissbrauch sozusagen. Ja, würdest du wahrscheinlich das so benennen.
Ja.
Wenn dann die Frau auch finanziell auf Augenhöhe kommt, ja, oder sich auch mit dem Geld beschäftigt, und ich da jetzt nicht einen kompletten Otto sitzen habe, ja, der komplett gar kein Interesse an einer Gemeinschaft hat, das muss man natürlich vorher abklären, dann finden in der Partnerschaft auch ganz andere Gespräche wieder statt. Also dieses Geldthema hebt die Frauen anscheinend oft automatisch nochmal mehr auf Augenhöhe, weil Geld halt Macht ist, ja. Und wenn ich mich mit Geld beschäftige, wenn ich mein eigenes Geld habe, dann habe ich auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit, ja, dann kann ich auch gehen, kann ich Nein sagen, ja, fällt mir leichter, Nein zu sagen mit einem Sicherheitsbaustein im Hintergrund, als wenn ich komplett blank bin, ne? Und aber eben auch in der Partnerschaft, und du hattest vorhin auch gesagt, so dieses klare Ansagen, ne? Also was bei uns auch immer wieder ein Thema ist, ist dann sowas wie Ausgleichszahlung, ne? So, hey, ja, warte mal, ich gehe jetzt hier irgendwie in Elternzeit und bekomme jetzt 1.800 Euro Maximum, Maximum an Elterngeld. Und du machst weiter
seit
deine.
Seit 10 Jahren ist das die Grenze, sorry.
Ja, genau. Noch nie angepasst seit Einführung, soll jetzt angepasst werden, steht zumindest im Koalitionsvertrag. Und du machst hier weiter Karriere und verdienst und akkumulierst und baust Vermögen auf, so. Da muss irgendeine Ausgleichszahlung geschehen. Da, also wenn die Frauen die Aussage so klar machen und sagen, wir müssen mal darüber sprechen, das geht so nicht, das ist komplett unfair, dass die meisten Männer, wie gesagt, wenn man nicht einen kompletten Otto da sitzen hat, dass die meisten Männer sagen, du hast ja recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
So, genau.
Was ja auch okay ist, ne? Ist ja auch gar nicht, müssen sie ja auch nicht. Ja, das ist ja dann auch meine Verantwortung, in dem Fall finde ich, ja, für mich einzugestehen, auf diesen Missstand, der mir bewusst ist, aufmerksam zu machen, in die Kommunikation zu gehen, zu sagen, hör mal, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber da müssen wir irgendwie nochmal, müssen wir eine Regelung finden, ja? Du musst jetzt bitte hier meinen Sparplan weiter bedienen oder meine privaten Rentenversorgung oder whatever it is, ja? Oder überweis mir bitte monatlich 500 Euro, dass ich meine Sachen weiter bedienen kann. Dass die meisten Männer dann sagen, ja, ach, stimmt, ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Puff, ja, also ein Gespräch, vor dem wir so eine Angst hatten, das kann ich doch nicht sagen. Also wieder diese Angepasstheit, ne, Konfliktscheu, das kann ich doch nicht sagen, oh Gott. Und dann gehen sie raus aus ihrer Komfortzone und machen dieses Gespräch und dann ist der Outcome so, ja klar, hätte man früher sagen können, so eine Art.
Kann ich mir vorstellen, ja, klare
Ansage. Dann wieder die Selbstbewusstsein genau. Zurück und sie sagen, ah ja, okay, ah, hu, ja, ich habe einfach mal gesagt, was mir wichtig war und habe ein positives Erlebnis daraus bekommen. Und so wächst dann eben dieser Selbstwert, dieses Selbstbewusstsein. Und so geht man dann zum Nächsten und geht zum Nächsten. Wenn man aber immer nur da verharrt in der Ohnmacht, weil einem keiner vielleicht die Macht von sich aus gibt, ja, sondern du sagst auch, man darf sich die vielleicht auch mal, nee, nicht an sich krallen, aber vielleicht auch mal proaktiv mehr einfordern. Ich glaube, nur so kommen wir aus dieser Spirale raus.
Beanspruchen auch. Auf jeden
Beanspruchen,
Fall.
Ja. Beanspruchen.
Also ich nenne es ja das Thema Self-Care und Mental Health Care ist ja total groß, ne, in den letzten Jahren. Und Me-Time und so weiter. Und ich joke immer am Ende meiner Workshops, weil ich auch sehr oft dieses Modul faul spiele, also gekonnt souverän zurückfaulen, ne, wenn dir jemand um die Ecke kommt in einem Meeting oder mit Geschäftspartnern, was auch immer, dass du Konter gibst. Aber gekonnt souverän auf deine Art und Weise, da gebe ich auch viele Werkzeuge rein, sage ich, Leute, also weil das hat viel mit Energie zu tun. Du hast gesagt, anstatt sich damit zu beschäftigen, aber es nie zu verbalisieren, weil das kostet dich viel Energie.
Ja,
kann dich auch Harmonie in deiner Partnerschaft und Ehe kosten, wenn du das monatelang mit dir schleppst, aber nie das Vertrauen hast, das mal anzusprechen. Vielleicht ist es manchmal auch diskutiert und er macht's nicht, aber trotzdem ist es besser, als dass du das, dass das in dir dich zerfrisst, so.
Ja.
Oder zerfleischt manchmal, so. Das heißt, und so ist es auch im Job. Du wirst angegriffen, du gibst keinen Konter, du nimmst das mit nach Hause und du grübelst wochenlang, manchmal monatelang darüber. So. Mhm. Und dann sag ich, guck mal, Self-Care ist nicht, dass du danach so mit
die Kerze anzündest.
Bubble Bath mit Kerzen dir gönnst. Mental Health Care und Self-Care à la Fatma Erol Kılıç ist, dass du Konter gibst. Und diesen Konflikt in diesem Raum lässt und das und dann viel stolz, glücklich, zufrieden nach Hause gehst und nichts mitnimmst. Und dann ist dein Bubble Bath richtig Self-Care.
Ja.
Das ist mein Motto. Ja, und so würde ich auch genau das nehmen. Anstatt dass das in mir grübelt, habe ich ja, hoffe ich mal, das Vertrauensverhältnis, ein kritisches Thema, wobei das nicht mal kritisch ist, mit meinem Mann zu besprechen, das auf den Tisch zu packen und diese Last loszuwerden. Erstmal ganz unabhängig davon, was am Ende bei rauskommt. Hauptsache, wir können gut miteinander reden und das besprechen. Das finde ich sehr wichtig. Und ja, das hat am Ende wieder mit Haltung, Standing, Selbstwert, Selbstbewusstsein zu tun. Aber ja, Finanzen dürfte keine Macht in einer Partnerschaft und Ehe sein. So habe ich es kennengelernt. Aber wenn es das ist, was es häufig in unserer Sozialisation und Gesellschaft ist, dann musst du Acht darauf geben, dass deine finanzielle Kraft in Summe bis zu deinem Ableben auch auf einem gewissen Level ist.
Ja, ja.
Und auch wenn es unsere Gesellschaft nicht entlohnt, keinen Erwerb zu haben. Ich kenne wunderbare Frauen, die zum Beispiel nie gearbeitet haben, wunderbar ihre Kinder großziehen, wunderbar ehrenamtliche Projekte schieben, und tolle Wirkung in dieser Gesellschaft haben und wirklich Wichtiges in dieser Gesellschaft bewegen, das honoriert unsere Gesellschaft nicht. Aber wenn ich nicht keinen Erwerb habe, also kein Gehalt kriege, dann muss es trotzdem einen Ausgleich für mich geben in meiner Partnerschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Finanziellen Ausgleich. Wie das ist nicht mein Job, das ist mehr dein Job.
Ja.
Aber es muss, das muss ein Thema sein.
Ja.
Das heißt, am Ende des Tages darf meine Mutter nicht schlechter dastehen als mein Vater. Sie muss auch irgendeine Absicherung haben, wenn sie für sich das Konzept gelebt haben, er arbeitet sie nicht. Und das ist nur ein Lebensbereich im Leben. Und alles andere haben sie gemeinsam gemacht. Das war so mein Awakening. So, wenn ich weniger verdiene als mein Mann, dann weiß ich wofür. Aber ich darf am Ende nicht in das war immer meine Prämisse. Ich will nicht in Altersarmut landen, wenn ich mein ganzes Leben lang, okay, ich weiß nicht, ob ich bis zur Rente werde ich nicht arbeiten, aber wenn ich einige Jahrzehnte meines Lebens hart ackere, dann will ich keine Flaschen sammeln.
Ja, nee, nee. Und auch da wieder, ne, kann man sich auch wieder überlegen, eigentlich sollte das System ja dafür sorgen, ne? Eigentlich ist das auch die Verantwortung des Staates, also für alle Menschen zu sorgen, nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Tut es nicht, ja, habe keine Macht über das System, habe aber Macht über mich, über mein Geld habe ich ziemlich gute Macht, ja. Mir ist mal aufgefallen, also gerade meine Ausgaben liegen zu 100% bei mir. Einnahmen, Marktschwankungen, Gehaltserhöhung, weiß man nicht so genau, aber gerade die Ausgaben oder auch was ich mit meinem Geld mache, wie ich es investiere, das liegt zu 100% bei mir so. Ja. Und während wir so sprechen, auch jetzt der letzte Abschnitt, wird mir eigentlich immer mehr bewusst, Fatma, dass eigentlich der Schlüssel liegt auch da wieder im Handeln. Ne? Es liegt darum, die Gespräche zu führen. Es liegt darum, es geht darum, gewisse Werkzeuge anzuwenden, Nein zu sagen und dann ins Bubble Bath zu steigen.
Ja, genau, erst dann.
Genau, erst dann als sozusagen, als ja.
Sonst grübelst du ja im Bad über diese blöden Themen. Das willst du ja nicht.
Und vor allem, je länger man, das ist ja auch so, also zumindest meine Erfahrung, je länger ich mit Sorgenthemen rumlaufe, desto belastender wird es ja. Ne? Das geht ja aufs ganze Nervensystem und so. Ich wollte nochmal apropos Handeln. Hast du vielleicht noch so drei, aus deiner Arbeit, so drei Tipps und Tricks? Ja, ich hasse dieses Wort Tipps und Tricks, weil es immer alles so leicht klingt. Aber du hattest ja zum Beispiel schon gesagt, ein Werkzeug oder eine Übung ist, dass du deinen Coaches sagst, mal im Meeting dreimal Nein zu sagen. Hast du vielleicht noch so zwei, drei andere so Impulse oder kleine Übungen für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr kommunikativ, mehr Macht für sich beanspruchen, weil mehr ihre Grenzen setzen können? Was sind vielleicht so drei, vier Tipps, Hacks, kurze Übungen, die sie machen können?
Natürlich. meine Challenge ist dann so, welche drei? Aber ich fange einfach mal mit ein paar an.
Ja.
Ja. Wenn du in Gesprächssituationen gehst, egal ob das ein Vis-à-vis-Gespräch ist online, ob es ein Vortrag ist oder ein Meeting ist, sei dir bitte im Voraus immer im Klaren darüber, was ist dein Ziel in diesem Vortrag, Gespräch, Meeting und so weiter und so fort. So, ich habe zum Beispiel, wir haben uns kennengelernt auf den Unternehmerinnen-Tage IHK Berlin. Ich habe dich angesprochen. Ich habe mir nicht vorher Gedanken gemacht, jetzt so, ich spreche jetzt die Natascha an, weil ich möchte. Mein Ziel war aber intuitiv, ich weiß ja, warum ich netzwerke. Mein Ziel war mit Sicherheit, ich möchte, dass Natascha meine Arbeit kennenlernt. So. Scheint ja irgendwie funktioniert zu haben. Und ich glaube, wir haben 3-4 Minuten gesprochen, so. Was für so ein Zwiegespräch bei einer Netzwerkveranstaltung nicht kurz ist, so. Das heißt, egal was du machst, kommunikativ, sei dir im Klaren darüber, was dein Ziel ist, insbesondere bei wichtigen, längeren Meetings und Gesprächen. Das wäre so mein globales Tipp. Wenn wir dann nochmal am Mindset sind, gebe ich immer sehr, sehr gerne mit, warte nicht, bis du gefragt wirst. Unterbreite Vorschläge. Ergreife Initiative. Egal, ob das ein inhaltlicher Punkt in einem Gespräch, Meeting ist, ob es eine Idee, deine hervorragende Idee zu einem Projekt oder Vorhaben ist oder etwas, was Frauen seltenst tun, eine neue Position einnehmen, wenn es darum geht. Warte nicht, bis du gefragt wirst. Keiner kommt und sagt, Natascha, willst du den Posten haben? Geh als Natascha hin, klopf an der Tür und sag, Chefin, ich bin diejenige, die du suchst. Ja. Nimm mich. Ja. Und du musst nur 60% können. Du musst kein Zweitstudium droppen, um den Posten zu machen. Das streiche diesen Satz aus deinem Kopf. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Der Stefan hat es auch noch nie vorher gemacht. Also warte nicht, bis du gefragt wirst. Ja. Unterbreite Vorschläge, ergreife Initiative. Mhm. Ein Tool ist, sag viel seltener weil und denn. Also rechtfertige dich nicht. Mhm. Droppe deine Aussage, setze einen Punkt, mach eine Pause und streue deine Blicke. Erhaben, gekonnt, souverän. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Mhm. Und zu entschuldigen. Kein andauernd sorry, sorry, sorry. Nicht sorry durchs Leben. Caroline Kebekus hat ein wunderbaren vierminütiges Video zu, wofür wir uns Frauen alles entschuldigen. Zieht euch das rein, das empfehle ich. Wirklich, ist richtig gut. Sie hat das wirklich sehr gut aufbereitet.
Okay, jetzt suchen wir mal raus und packen es in die Shownotes.
Genau, pack es gerne in die Shownotes. Ja. Und vielleicht eine Sache, weil wir haben über klare Ansagen gesprochen. Es gibt Wörter und Formulierungen, die spülen unsere Aussagen weich. Das sind die sogenannten Weichmacher. Das sind alle Konjunktive. Ich könnte, ich wollte, jemand sollte die Tür öffnen, jemand sollte sich verantworten. Also alle Konjunktive spülen weich, aber auch sehr viele Wörter wie ja, also dieses kann man ja mal machen, ja, mal. Entschuldigung, wenn ich etwas einwerfen darf. Ich habe einen Einspruch oder ich habe eine Idee. Ist ein besseres Intro als Entschuldigung, wenn ich etwas sagen darf. Entschuldigung, wenn ich etwas hinzufügen darf. Das sind alles weichspülende Formulierungen. Eventuell könnte ich noch vorschlagen, das ist... Du machst,
wenn es für alle okay ist.
Wenn es für alle okay ist, genau. Dieses eventuell, vielleicht, eigentlich, das sind alles Weichmacher, benutzt in. Also alles, was ich sage, ist nicht auf 100% auf eure Lebensbereiche, aber alles, was ich sage, trifft auf besondere Momente, in denen du ganz gezielt, gekonnt, souverän kommunizieren möchtest. Das meine ich damit. Und in solchen Momenten, bitte streicht Weichmacher. Kann man heutzutage googeln, was sind Weichmacher? Vieles habe ich jetzt genannt.
Ja.
Viele schießen sich ganz oft ins eigene Knie durch Weichmacher.
Weil sie dann nicht mehr ernst genommen werden? Also weil es dann zu weiblich oder weil es dann...
Es ist ein Unterschied, ob ich sage, meine Expertise liegt im Themengebiet der Kommunikation und des souveränen Auftritts. Das ist ein klarer Satz. Wenn ich sage, ich habe viel Expertise, eigentlich habe ich viel Expertise im Themenbereich so souverän auftreten und vielleicht auch klarer kommunizieren und bisschen auch, bisschen ist auch ein Weichmacher, bisschen geht's auch in Richtung Female Leadership. Mhm. Was für einen Eindruck hast du von mir im ersten Satz, der viel kürzer war, oder im zweiten Satz? Wo denkst du, die Frau ist eine Expertin? Bei der ersten oder zweiten Aussage?
Ja, auf jeden Fall bei der ersten Aussage. Genau. Das heißt, auch viel leichter zu folgen, ne? Also, es ist klar, es ist irgendwie,
es ist leichter zu verstehen. Du kommst souveräner rüber oder du reduzierst die Wirkung deiner Aussage. Das machen Weichmacher. Weichmacher reduzieren die Wirkung deiner Aussagen.
Weil ich mir selber nicht so... Warum machen wir Frauen das dann?
Das klingt zu sehr nach Macht und Souveränität, wenn ich sage, ich bin Kommunikationsexpertin, Natascha. Macht, wie gesagt, wir kriegen keine sozialen Credits dafür. Die Anerkennung ist nicht da. Ja. Keiner applaudiert uns, wenn eine Frau sich hinsetzt und sagt, ich bin Expertin für Kommunikation, für gekonnt souverän auftreten. Und wir lernen es nicht. Wir lernen Sachen sagen. Also ich kenne viele Ärztinnen, die sagen, ich arbeite im Krankenhaus.
Ach,
weil sie es nicht über den über die Lippen kriegen zu sagen, ich bin Oberärztin der Chirurgie.
Ja, ja.
Ich habe Klientinnen, mit denen habe ich das geübt.
Im Beruf zu sagen. Ah, da fällt mir gerade auch
Position zu nennen.
Position. Ja. Stimmt, ist nicht
ihre Position. Ich bin Chefin. Ich bin die Geschäftsführerin.
Ja.
Und dann
die Geschäftsführerin. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Dass viele und auch in meinem Umfeld, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin, die hat sich immer als Gründerin bezeichnet.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Gründerin.
Gründerin, ja.
Und da habe ich mal zu ihr gesagt, du bist nicht Gründerin, du bist Geschäftsführerin, du bist Unternehmerin. Geschäftsführerin,
du bist CEO, du bist Inhaberin.
Genau.
Das wollte ich gerade sagen. Viele Frauen sagen, ich zum Beispiel in deinem Fall, ich habe Madame Moneypenny gegründet.
Ja. Und
damit stellst du dich vor, ist ein Unterschied, wenn du sagst, ich bin die Gründerin und Inhaberin oder Geschäftsführerin von Madame Moneypenny.
Ich sage sogar immer noch GmbH dahinter.
Genau, Madame Moneypenny.
Ich bin Geschäftsführerin der Madame Moneypenny GmbH.
Genau. Weil das ist
klingt ganz anders.
Ja, weil das ist deine Position, Natascha.
Ja.
Und das ist das mit der Ärztin, die sagt, ich arbeite im Krankenhaus, weil sie möchte nicht ihre Position als Ärztin und oder Oberärztin sagen, wir kriegen keinen Applaus dafür. Es gibt Frauen, die verstecken ihre Leistungen, ihre exzellenten Auszeichnungen, Leistungen, Medaillen, Awards, was auch immer, weil sie durchschnittlich wirken möchten, weil sie kriegen keine Anerkennung dafür.
Um nicht auch ausgegrenzt zu werden aus der Masse dann quasi, ne?
Ja, aus der Masse hervorstechen, hat in unserer Gesellschaft für eine Frau nicht immer positive Auswirkungen.
Absolut.
Ganz böse, aber ist so.
Ja, ja. Und doch ist es so wichtig, ne? Das ist so, das ist das Tragische daran.
Das ist ausschlaggebend. Es ist wichtig zu sagen, ich habe einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften. Ja. Oder ich bin ja auch Moderatorin. Ich habe mal eine Fachveranstaltung moderiert. Ich moderiere immer Fachveranstaltungen und Fachkonferenzen. Da habe ich einen Professor anmoderiert. Mhm. Und die Kurzvieten kriege ich ja im Voraus. Das war so ein Absatz. So. Mhm. In der Pause, danach war eine Professorin dran, in der Pause bin ich zu der Professorin gegangen und habe sie was zu ihrer Vita gefragt, weil ich sie vorher nicht erreichen konnte. Und ich habe die Vita so bekommen von Veranstalter. Und dann hat sie gesagt, ach, das alles ist viel zu kompliziert. Streichen Sie einfach die letzten drei Sätze, sagen Sie einfach nur zwei Zeilen zu mir. Dann habe ich sie angeguckt, habe innegehalten und meinte so, nein, das werde ich nicht tun. Sagen Sie mir bitte einfach, wie die richtige, korrekte Bezeichnung und Formulierung ist. Und dann war sie so total irritiert und meinte so, machen Sie es doch nicht so. Meinte so, Frau Professorin XY, ich habe vor Ihnen, vor der Pause, den Herrn Professor angekündigt mit so einer Kurzvita. Mhm. Teufel werde ich tun, die Frau danach, die Professorin, mit einem Zweizeiler anzukündigen.
Mhm. Na super.
Und dann stand sie da, hat erst begriffen, was ich meinte.
Mhm.
Und hat mich am Ende der Veranstaltung umarmt und meinte so, können wir uns irgendwie mal kennenlernen.
Oh, wie schön.
Und das ist es, ne? Also diese Selbstbezeichnung, ich bin Professorin, ich habe da studiert, ich habe die Forschungsarbeit gemacht, also jetzt für die Wissenschaft. Das wäre so, ich habe das gegründet, du hast ja mehr gegründet als Madame Moneypenny, so. Ja. Ich habe das gegründet, das habe ich veräußert, verkauft, ich bin Gründerin von das, ich habe die Position inne und die Kollegin, die mich heute begleitet, ist meine, auch sie in ihrer Position zu nennen, nicht so nur meine Kollegin. Was ist sie? Ist sie die Abteilungsleiterin Finanzen oder Abteilungsleiterin Marketing? Die Menschen in ihrer Position zu benennen, das würdigt und ehrt sie. Und das ist klare Kommunikation für dein Gegenüber, zu wissen, mit wem spreche ich denn hier? Bist du im Krankenhaus die Reinigungsdame, die MTA oder die Oberärztin oder der Chefarzt, die Chefärztin.
Es geht ja auch darum, Raum einzunehmen. Ne? Ich finde es jetzt so plakativ, dieses Beispiel. Ja, wenn der Professor dir eine halbe DIN A4-Seite gibt, ja, für kurz Vita, ist natürlich auch viel mehr Raum, das ist viel mehr Airtime, ja, viel mehr,
natürlich. Ja,
viel mehr Raum als dann nur irgendwie zwei Zeilen. Und dieses, dass Frauen auch Raum einnehmen dürfen, sollen,
müssen. Beanspruchen.
Beanspruchen, genau, für sich beanspruchen, das, ja, aber wie du sagst, es ist, Nicht so richtig.
Das, also dieses Glück, dass es eine Moderatorin gibt, die das Bewusstsein hat, die den Raum zuspricht, das hast du selten im Leben. Das sage ich jetzt ganz offen, unabhängig von meiner Person. Das heißt, du hast selten im Raum Menschen, die das Bewusstsein mitbringen. Ja. Ich hoffe, dass ich ein Stückchen weiter unsere Gesellschaft mit meinem Wirken und Arbeit bringe, dass es immer mehr Menschen gibt in gleichen Räumen, die das Bewusstsein haben. Und du da mit deiner Arbeit aus der anderen Perspektive, weil am Ende zielen wir ja auf alle auf ein Ziel, arbeiten wir hinzu. So, und mein Wunsch ist, meine Vision ist natürlich, dass es immer mehr Menschen gibt in einem Raum, aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass es andere gibt in Räumen, die uns die Macht zusprechen. Wir müssen sie selber beanspruchen und das durch Tools, durch Selbstbewusstseinsarbeit, durch Mindset, durch Gespräche, durch Reflexion. Zum Beispiel beim Thema Geld ist mein Motto immer: Sprecht über Geld, Ladies. Und zwar nicht nur mit Frauen. Zum Beispiel ich als Selbstständige, ich habe meine Sparings regelmäßig auch mit Männern, wenn es um Honorarhöhen geht.
Weil gute Idee.
Ja,
gute Idee,
finde ich auch. Nicht nur mit Freundinnen und anderen Selbstständigen oder Gründerinnen zu sprechen, Geschäftsführerinnen, sondern wenn ich eine neue Branche betrete, zu sagen, wie sind die Honorarhöhen für einen Tagessatz in der Branche, dann spreche ich auch mit Männern in meinem Netzwerk darüber. Und ich kann dir sagen, Natascha, das ist ein Booster.
Ja, das glaube ich. Ja, natürlich. Man ist ja dann auch ganz anders geankert. Also ja, macht total Sinn.
Und die sagen dann auch, du hast eine Stunde beim Coaching überzogen, Fatma, verrechne das. Egal, ob wir 12 Coaching-Sessions bezahlt haben an dich oder nicht, verrechne das mit meiner HR-Abteilung. Du hast einfach mal eine Session länger gemacht.
Ja, absolut.
Ja.
Ach, schön, Fatma. Mensch, ich könnte noch 2 Stunden weiter mit dir sprechen. Jetzt haben wir sie auch schon fast voll gemacht.
Wow. 2 Stunden. Und ich habe nicht mal Kaffee geholt.
Und wir haben nicht mal Kaffeepause gemacht. Eigentlich wolltest du deine Kaffeepause machen.
Egal, ja, gut. Die Sonne scheint, ich mach das jetzt.
Genau. Ja, ich glaube, wir sind aber auch schon am Ende. Was heißt schon? Wir sind, glaube ich, am Ende. Also das Thema ist natürlich unendlich. Aber ich glaube, wir haben einen ganz schönen Bogen gefunden.
Denke ich auch.
Und für mich steht wirklich oben drüber, also dieses, wie du immer so schön sagst, so Macht beanspruchen, Kommunikation dafür nutzen, Tools dafür nutzen, dass wir uns einiges an die Hand gegeben. Und ich komme immer wieder, es geht ums Handeln. Es geht ums Handeln, obwohl es sich komisch anfühlt, obwohl man Angst hat, trotzdem reingehen in dieses Gespräch, trotzdem diesen Satz sagen, von dem man eigentlich weiß, dass er angebracht ist, aber sich komisch anfühlt. Ja. Und das alles in einem System, was das eigentlich nicht möchte, aber trotzdem müssen wir es machen, um dieses System vielleicht auch irgendwann dann mal wieder ein bisschen in die positive Richtung zu verändern, weil wenn wir jetzt alle den Kopf in den Sand stecken, also viel Veränderung kann ja auch bottom-up passieren. Und sowieso bei uns und in unserer Familie, in unserem Job und so weiter, haben wir schon eine größere Wirkungsmacht, nenne ich es jetzt mal, als auf das gesamte System, aber selbst da kann ja auch gerade Kultur passiert ja auch eher von unten heraus als von top-down. Also vielen, vielen Dank, liebe Fatma. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Tausend Dank. Und ja, dann sage ich wieder mal bis bald. wie vor sehr 2 gerne. Jahren schon auf
dem Ich danke Event. Auch. War für mich auch ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch. Und mein letzter Slogan ist, wir Frauen brauchen keine Erlaubnis, um Sachen zu tun. Wenn, dann brauchen wir einfach nur mehr Werkzeuge. Also do it.
Absolut. Just do it. Own it.
Dein Titel. Own it.
Zwischen wie wir unseren Slogan mit reinbringen.
Own it.
Vielen Dank, Fatma.
Sehr gerne. Mach's gut.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.